In der heutigen Folge der Spielosophen sprechen wir nicht mehr über verpasste Spiele, sondern über Spiele aus der 8-Bit-Ära, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Spiele, die sich einen Platz in jeder Hall of Fame verdient haben. Spiele, die damals so unglaublich gut waren, dass man sie immer wieder spielen wollte. Spiele, die auch heute noch halten, was sie uns in unseren Erinnerungen versprechen. Oder vielleicht auch nicht. Wir sprechen heute über einige unserer Lieblings-Retro-Spiele. Denn wir waren dabei, damals, als ein Brotkasten ein richtig geiles Spielzeug gewesen ist. Und damit hallo an alle Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zur 6. Folge der Spielosophen. Diesmal wieder in der kompletten Besetzung mit Micha.
Hallöchen.
Mit Poldi.
Grüß euch die Madeln, servus die Buben.
Ja, und mit mir hallo zusammen. Ach ja, da lässt man euch ein einziges Mal alleine und dann das.
Wir sind ja froh, dass du wieder da bist.
Ich habe so viel Schelte bekommen.
Jeder von uns.
Ich glaube auch. Das hast du nicht gespielt, das musst du unbedingt nachholen.
Auf mehreren Kanälen, über mehrere Spiele. Ja.
Ich habe im Discord auch ein bisschen was gelesen. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe gedacht, ich habe sie mit Spieleexperten zu tun, aber dann haut ihr so eine Liste an Spielen raus, die ihr einfach mal komplett verpasst habt. Das war schon echt unglaublich. Aber gut, dass diese Beichtstunde an mir vorbeigegangen ist, ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Ihr habt es ja letztes Mal gesagt, ich habe mir irgendwie so ein bisschen Real Life eingehandelt, sowohl beruflich als auch privat, echt Stress ohne Ende gehabt. Und wenn ich mal abends ein bisschen Zeit gehabt hätte, dann hatte ich einfach keinen Kopf zum Podcasten, sondern bin irgendwie einfach nach 10 Minuten Trash-TV auf der Couch eingeschlafen. Also ich war einfach völlig platt. Und weil wir mal gesagt haben, wir versuchen ja so einmal im Monat eine Folge rauszubringen, da hatte ich gedacht, lasse ich euch jetzt nochmal 2-3 Wochen warten, bis es mal wieder bei mir wieder besser wird, oder macht ihr einfach mal eine alleine? Das hatten wir ja so ganz am Anfang auch mal besprochen, dass das auch eine Option wäre, wenn einer mal keine Zeit hat, dass man einfach mal eine Aufnahme zu zweit macht. Und dann haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen, damit die Folge dann halt auch bald rauskommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte da auch eine ganze Menge berichten können. Ich habe mich bei einigen Beichten von euch auch wiedergefunden. Und ich sag mal, irgendwie war es dann halt doch schon immer so, dass man zu wenig Zeit hatte für zu viele Spiele. Und das ist ja eigentlich auch schön so, wenn man mal ehrlich ist. Denn umgekehrt wäre es ja viel blöder, wenn man gerne was spielen will und es kommt nichts und man wartet händeringend auf einen neuen Titel, damit man endlich mal wieder was hat. Das wäre ja irgendwie auch doof.
Außerdem können wir so Sachen halt noch nachholen, ne? Und dann jetzt im hohen Alter nochmal entdecken, wie gut oder wie schlecht halt das ein oder andere war.
Genau, das kann man auch machen. Der Pile of Shame oder der Mountain of Opportunities, den haben wir alle vor uns liegen und können da immer mal drauf zugreifen. Ja, so ist das auf jeden Fall. Übrigens, eine Sache noch dazu. Poldi, du kennst mich, glaube ich, mittlerweile echt schon ziemlich gut, obwohl wir uns ja auch noch nie im Real Life irgendwie gesehen haben. Aber deine Vermutung stimmt. Am meisten hat mich wirklich das Geständnis von Micha getroffen, noch nie so richtig irgendeinen Fußballmanager gespielt zu haben. Das hat mich echt umgehauen.
Ich dachte, das wäre vorhersehbar gewesen.
Ja, das stimmt schon bei dir irgendwie. Ich habe damit nicht mit gerechnet, dass du der große Fußballmanager-Fan bist, aber dass du halt also nicht nur Anstoß 2 Gold, Anstoß 3, Anstoß Action und so weiter und so fort verschmäht hast, sondern wirklich ein ganzes Genre verpasst hast, das fand ich schon wirklich hart. Vor allem, weil wir uns da also wirklich ganz krass unterscheiden. Ich würde umgekehrt sagen, es gibt wahrscheinlich kaum einen Fußballmanager, den ich nicht zumindest mal kurz angespielt habe.
Deshalb ergänzen wir uns so gut.
Absolut, so ist es.
Ja, aber man muss schon sagen, es ist ja fast schon eine Kunst, dass man in den 80er, 90ern Computer gespielt hat, also nicht nur auf Konsole, sondern eben auf Heimcomputern und nie einen Fußballmanager gespielt hat. Also
das hat halt mit Fußball nie was anfangen können.
Also das ist wirklich Hut ab.
Ja, man kommt da eigentlich kaum drum rum. Ich weiß auch noch, auf dem C64 hatte ich den ersten von Addictive Games, den Football Manager, der auch schon so unsere erste Torszenen hatte. da ging das bei mir dann eigentlich los. Und ich hatte dann auch mal nach eurer Folge überlegt, ich glaube, wenn ich alle Spielstunden meines Lebens zusammenrechne, die ich mit irgendwelchen Fußballmanagern verbracht habe, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob da überhaupt eine dreistellige Stundenzahl reicht, so über die Jahre. Weil wenn du da begeistert bist, steckst du ja auch locker mal 100 Stunden in so einen Anstoß oder in so ein, naja, was auch immer halt rein, spielst immer wieder eine neue Saison. Das ist wirklich unglaublich. Das sind ja auch Spiele, da ist man vielleicht nicht ganz so gebannt am Computer, sondern kann das auch ein bisschen nebenbei machen. Also da kann auch der Fernseher laufen und dann spielt man mal eben so ein paar Spiele oder so. Man muss nicht ganz so konzentriert sein wie bei einem Strategiespiel oder sowas. Aber da kommt schon wirklich viel Zeit zusammen. Naja gut, aber das Thema habt ihr ja abgehakt und ich will dazu auch gar nichts weiter von mir aus sagen, weil A, will ich nichts beichten oder muss nichts beichten. Ja, und B, macht es jetzt auch keinen Sinn, nochmal so im Sinne von Name-Dropping hier diverse Dinger rauszuhauen, die ich nicht gespielt habe. Ich verrate euch nur, ich hätte da auch so einiges, wo ihr euch wahrscheinlich an den Kopf fasst. Genau, aber kommen wir mal von den nicht gespielten Spielen zu den Sachen, die wir aktuell so gespielt haben. Und ja, ich weiß nicht, Polly, willst du vielleicht anfangen? Erzähl doch mal, wie es dir im Moment so geht und was du so zuletzt gespielt hast, ob es da irgendwas Schönes zu berichten gibt.
Ja, also in der Vorbesprechung habe ich gesagt, bei mir gibt's gar nicht viel, was ich jetzt in dieser Zwischenzeit gespielt habe, was ich beim letzten Mal schon erwähnt habe. Zwischenzeitlich hat mein Sohn Astrobot durchgespielt, also ich weiß, wie das Ende ausschaut und ich glaube, wie gesagt, zwei Trophies hat er alle. Geht recht flott anscheinend. Dürfte ein nettes Spiel sein. Ich glaube, ich werde es nie fertig spielen, aber so für zwischendurch ein bisschen herumhüpfen ist fein. Ich habe aber was ganz anderes gespielt. Und zwar kann ich das hier jetzt schon verraten, weil wenn diese Folge erscheint, ist die Episode von Pixelbeschallung schon lang draußen. Den neuesten Teil von Carmageddon habe ich gespielt, relativ lange. Aber da ich will, dass zumindest die Spielosophen nicht ab 18 sind, vorläufig, werde ich nicht weiter auf dieses Spiel eingehen, weil sonst kommt die BPJM und sagt, du, ihr seid jetzt auch ab 18, ihr Schweine. Ich habe es ganz einfach gespielt, lassen wir das einmal so im Raum stehen, ich kann das ja, ihr nicht. Und wenn ihr was dazu hören wollt, einfach mal kurz bei Pixelplanung rein, sonst habe ich nichts gespielt. Nein, es gibt ein paar technische Sachen, die eigentlich vollkommen irrelevant sind für den Podcast, wie dass ich jetzt schaue, dass ich meine E-Mails umstelle und so auf andere Dienste, weil ich bei den Großen weg will, besonders bei Outlook. Bäh, kommen einfach manche Mails nicht an, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Deswegen, was hast du gespielt, Micha?
Oh, bei mir gab's einiges zu berichten. Und zwar war ich ja letztes Wochenende zu Besuch in Brandenburg bei dem lieben Sascha. Grüße, man kennt ihn als Spreewalder und hier als Sascha vom Grauen Rat, dem Babylon 5 Podcast. Und da hatten wir uns dann in sein Jugendzimmer verzogen und hatten am Schneider CPC gespielt. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben einen Schneider CPC in freier Wildbahn gesehen.
Stark.
Und Sascha hat da noch einen Haufen Originaltapes und so gehabt. Und ich war im Retro-Himmel gewesen, ne? Und dann hatten wir zuerst so einen Arkanoid-Klon gespielt, noch so richtig auf dem grünen Monitor, der passend zum Schneider CPC gehörte. Dann wollten wir noch Barbarian spielen und da ist dann nach einer irre langen Ladezeit, ist dann aber zum Error gekommen, also genau wie früher. Und als wir uns dann damit die Dröhnung gegeben haben, hat er den Amiga 500 ausgepackt und dann hatten wir Glücksrad gespielt. Das war mal Sat.1 Glücksrad. Und das ist so gut, ohne Quatsch. Alter, das hat so Laune gemacht. Wir hatten da wirklich so auf dem Boden gesessen, auf einer Matratze. Meine Tochter kam ganz unverständnisvoll rein und fragte, was wir da überhaupt machen. Die konnte sowieso mit dem Tape-Deck vom CPC schon gar nichts anfangen, warum da eine Kassette in den Computer reinkommt. Also es war echt, war super schön gewesen. Ja, und dann daheim hatte ich wiederum für die PS2, hatte ich dann angefangen und hat Need for Speed Underground das erste wieder reingelegt. Und da dachte ich mal zuerst, okay, das sieht schon alles auf dem Flachbildschirm nicht so gut aus wie auf früheren, ne? Weil gerade die ganzen Effekte und so, es sieht alles so ein bisschen matschig aus. Tut aber dem Spiel echt keinen Abbruch und ich war wieder sowas von drin. Also ich glaube, nach 3 Minuten hatte ich da wie so ein sabberndes Etwas, nur so den Tunnelblick auf den Bildschirm und war voll vertieft, rechts, links, Gas und wieder Nos und Gas. Und Also ich muss sagen, das Spiel zieht einen wirklich noch voll ins Geschehen rein. Man kann da echt richtig versinken durch die ganzen Effekte und so, die es halt macht. Ja, das waren so meine Spielerlebnisse. Und ansonsten spiele ich halt wie Bolle Legacy of Kain auf Evercade. Hat jetzt, mittlerweile dürfte ich gut 6-7 Stunden schon reingesteckt haben. Und ich glaube, ich habe es jetzt so zur, gefühlt zur Hälfte etwa, dürfte ich es jetzt durchhaben. Und macht mir mega Spaß. Also da bin ich auch richtig, richtig froh, dass ich da einen Titel auch wieder nachholen kann.
Ja, beim Evercade bin ich ja gespannt. Da kommt ja jetzt dann das XPR Ende des Monats.
Ende November, genau.
Ich habe schon mal vorbestellt und ich bin gespannt, ob ich es wieder zurückschicke oder es mir behalten werde, je nachdem, wie es verarbeitet ist.
Genau, du warst ja mit der Qualität von dem Handheld nicht glücklich, ne? Mit diesen Leuchteffekten und sowas. Mal gucken, ob sie da nachgebessert haben.
Ja, nein, das darf nicht durchleuchten. Ich hoffe doch, beim schwarzen Kunststoff wird das hoffentlich doch nicht passieren.
Na, wie gesagt, da scheint es aber Unterschiede zu geben. Hat man halt schon. Bei meinem leuchtet halt jetzt nichts mehr durch. Ich hatte ja auch vorher schon ein anderes, da hat es ein bisschen durchgeleuchtet. Manchmal spiele ich momentan auch hauptsächlich auf dem alten Evercade, seit ich das halt gemoddet habe mit dem IPS-Display. Weil ich finde das so vom Formfaktor, finde ich das irgendwie ein bisschen angenehmer wie das XP. Aber ja, Ansichtssache.
Naja, du Christian, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich habe auch ein bisschen was gespielt. Und zwar würde ich allerdings die Chance nutzen, da auch ein bisschen was über ein Event zu erzählen, auf dem ich letztens war.
Ah, stimmt ja.
Ich war nämlich vor ein paar Wochen in Euskirchen auf der Classic Video Games Convention, Klavikon nennt sich die. Euskirchen, für Leute, die nicht aus NRW oder nicht aus Deutschland kommen, also ganz grob, ich sag mal, das ist so im Raum Köln-Bonn, bisschen südlich, ist da eine kleine Stadt und ja, da findet zweimal im Jahr so ein Retro-Nerd-Treffen statt. Da haben Leute eine Schützenhalle, so ein Vereinsheim ist das von einem Schützenverein, das mieten die dann immer an und da stehen einfach ein Haufen Tische und diverse Steckdosen und ansonsten eher so im Großen und Ganzen nichts. Und dann kommen die Teilnehmer dahin und das ist so eine Veranstaltung, also nicht wie bei der Gamescom oder so, auch vor allem von der Größe passt das überhaupt nicht, aber nicht so eine Veranstaltung, wo man hingeht und wo man guckt, was da so irgendwie an Ständen ist und ja, und sich das alles anguckt und daran vorbeiläuft, sondern das ist so eine richtige Mitmachveranstaltung. Da fährt man also hin, überlegt sich, was man selber an Hardware mitnimmt und dann packt man halt einen kleinen Fernseher, einen Monitor, eine Konsole, einen alten Computer oder sowas ins Auto und baut das denn da auf und spielt da halt einen Tag. Und das Tolle ist, dass man da auch eine ganze Menge Hardware zu sehen bekommt, die wirklich mittlerweile selten ist, weil der ein oder andere Sammler, der kommt dann da auch mal hin und findet das natürlich auch schön, wenn er dann ja wie so einen schicken Oldtimer den endlich mal wieder ausfahren kann bei schönem Wetter. Ich habe da zum Beispiel dieses Mal, da hatte jemand einen Commodore SX64 dabei. Das ist ja sozusagen so ein C64 in Laptop-Form, ohne Akku zwar, aber halt mit so einem eingebauten kleinen Mini-Monitor. Ja, toll, sowas mal zu sehen, weil das ist unter Sammlern halt mittlerweile ja auch sehr begehrt, leider auch sehr, sehr teuer. Das hat echt Spaß gemacht. Oder letztes Jahr war das, glaube ich, da hatte ich da mal einen Virtual Boy gesehen von Nintendo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war so ein 3D-Gerät, was Nintendo mal vor x Jahren rausgebracht hat und richtig gefloppt ist. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine 3D-Brille. Nur heute sind die ja eher so wie so eine Skibrille. Die setzt man sich halt auf mit so einem Band am Kopf. Und dieser Virtual Boy, das war so ein großes, klobiges Gerät mit einem Gestell, das man halt auf den Tisch gestellt hat. Und dann musste man da, also so kerzengerade wie auf so einem Küchenstuhl irgendwie dran sitzen und dann da reingucken. Und da habe ich dann auch nach 5 Minuten das Gefühl gehabt, okay, ich weiß jetzt auch, warum das Ding gefloppt ist, weil das halt einfach unglaublich unbequem war. Aber es ist total toll, mal mit sowas zu spielen, ne? Weil wann kriegt man sowas normalerweise in die Hände?
Ja, schöne Grüße von deinen Halswirbeln.
Ja, genau. Also lange kannst du da wirklich nicht vorsitzen, das geht echt nicht. Ein anderer User, der da war, der hatte einen Vectrex dabei, auch echt eine schöne Sache.
Die sind so schön.
Ja, total. Alles so Dinge, die man wirklich, wirklich selten mal in die Finger bekommt, ne? Und ansonsten so das Übliche natürlich auch en masse. Also C64, Amiga, Super Nintendos und was nicht alles. Und diese Veranstaltung, die ist halt echt immer schön. Da sind viele Stammgäste da. Ich bin das erste Mal vor ein paar Jahren dahin gefahren. Da kannte ich niemanden und wusste noch nicht so, was mich da erwartet. Und habe da auch Konsole eingepackt, habe mich da hingesetzt, habe ein bisschen gespielt und naja, irgendwann macht man mal eine Spielpause, geht mal rum, macht ein paar Fotos, quatscht mit dem einen oder anderen. Man kommt ja so über die Hardware und so auch schnell miteinander ins Gespräch. Und dann spielt man weiter und dann war der Abend und dann war der Tag vorbei. Das geht mittags los und geht bis Mitternacht. Also man kann da wirklich einen ganzen Tag abnörden. Und mittlerweile ist es so, weil das eben viele Stammgäste sind und weil ich da auch echt gerne hinfahre, also wenn ich das so mit einem Urlaub und mit anderen Verpflichtungen irgendwie übereinkriege, dann fahre ich da eigentlich schon zweimal im Jahr gerne hin, dass man sich da wirklich freut und auch die Leute wieder sieht. Und da ist es jetzt eigentlich eher umgekehrt. Jetzt spielt man mal ein Viertelstündchen und dann quatscht man mal wieder eine Stunde und dann sitzt man mal wieder und spielt. Also echt eine schöne Geschichte. Und ich kann wirklich jedem, der so halbwegs in der Nähe wohnt, einfach nur mal den Tipp geben, schaut euch das mal an, da auf der Homepage, einfach mal nach googeln, Classic Video Games Convention Euskirchen. Das ist echt schön, wenn man mal Lust hat, einen tollen Retro-Tag zu erleben. So, und genau, und zu der Frage, was ich gespielt habe. Ich hatte dieses Mal mein C64 dabei. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen mal den Keller aufgeräumt und da habe ich dann meine Kiste mit dem alten C64 in die Finger bekommen. Hab da mal reingeguckt und dachte mir, boah, funktioniert der eigentlich noch? Der ist jetzt bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr angeschlossen gewesen. Weil wenn ich halt was auf dem C64 spiele, muss ich zugeben, dann bin ich doch meistens bequem, mach einfach den Emulator an. Oder wenn es ein bisschen authentischer werden soll, den C64 Maxi. Mit dem spiele ich wirklich sehr, sehr gerne. Aber an dem Tag habe ich wirklich mal das ganze Originalzeug rausgenommen mit Diskettenlaufwerk, mit Datasette. Ich hatte auch noch diverse Kassetten da drin und dann habe ich einfach mal ein Spiel nach dem anderen reingemacht in die Floppy oder halt auch in die Datasette und mal geguckt, was da eigentlich so drauf ist und was noch funktioniert. Interessant war, dass so ziemlich alles funktioniert hat. Ich habe ganz wenig Disketten gehabt mit einem Fehler. Die Kassetten, die haben, glaube ich, noch alle funktioniert, die ich ausprobiert habe. Ich habe nicht so viele geladen, weil das ja auch echt immer ewig dauert. Aber dadurch haben wir zum Beispiel, wir haben eine Runde Microprose Soccer oder mehrere Runden Microprose Soccer auf dem C64 gespielt. Wir haben Mafia gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir darüber schon mal geredet hatten. Mafia von Eaglesoft. Im Prinzip so eine Art, eigentlich ein Brettspiel für ein C64, wo man so ein kleines Männchen steuert und Mafia-Boss in einer Stadt werden muss. Du kannst Alkohol schmuggeln, du kannst Banken ausrauben, Schutzgeld pressen und so weiter und so fort.
Ich will nur kurz reingrätschen. Da haben wir zwar nicht drüber gesprochen, aber Grobe Pixel haben da eine wirklich schöne Folge drüber gemacht.
Über Mafia?
Mhm. Solltest dann gleich hören.
Oh, ja, das muss ich wirklich machen. Grobe Pixel, Grüße an die Kollegen, das ist nämlich ein ganz toller Podcast. Aber Mafia habe ich jetzt gerade echt gar nicht in Erinnerung. Dann habe ich die vielleicht verpasst. Das ist ein guter Tipp. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Und da haben wir eine ganze Menge Spiele vom C64 angespielt und hatten da echt unglaublich viel Spaß.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du Spaß gehabt hast. Es ist nämlich, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, wenn man das alte Gerät wieder rausholt, anschließt und eben nicht über einen Emulator spielt, sondern eben so wie früher.
Ja, das ist die Haptik, das
Diskette reinschieben.
Das hat sich ja bei Sascha gemerkt mit dem Tape Deck.
Load, Dollarzeichen, *8 oder eben auch mit Tape auf Play drücken und so. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben.
Ja, ist auch so. Genau, das ist wirklich noch was anderes. Ich habe ja auch natürlich einen Raspberry Pi, das ist alles praktisch und schön und gut und komfortabel, aber im Original macht's halt doch mehr Spaß. Eine Sache dazu, ich hab hier das Original von Microprose Soccer auf Kassette für den C64. Das hat mir ein lieber Freund, der Christoph, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten mal geschenkt. Der hat einfach mal gesagt, guck mal, ich schick dir mal was. Und dann war das Ding da drin und hat gesagt, hier, vielleicht ist das was für dein Regal, für die Sammlung. Da habe ich mich total drüber gefreut. Und die Kassette habe ich auch mal angemacht. Und das ist wirklich dann so, wie du sagst, du tippst ein, überlegst so, load, ja, okay, press play on tape, dann passiert erstmal nichts. Dann lädt das Spiel und dann habe ich gedacht, na, jetzt mal gucken, wie lange das nun dauert, ne? Und dann habe ich so ungefähr 1,5 Minuten gewartet und dann war der Startbildschirm da und ich dachte, ach krass, das ging ja, das hatte ich eigentlich viel schlimmer in Erinnerung. Da blinkerte dann dieses Microprose Soccer auf Und dann habe ich gedacht, jetzt spielst du mal. Habe auf den Feuerknopf gedrückt und dann habe ich gemerkt, okay, das war die Ladezeit fürs Titel, für den Titelscreen. Und dann hat es dann doch nochmal 5-6 Minuten oder so, glaube ich, gedauert, bis das Spiel dann halt wirklich da war. Aber dann war es komplett im Speicher. Dann konnte man da also alles Mögliche, was man bei Micro Soccer machen konnte, Turniere, Einzelspiele und sowas, das konnte man dann alles machen. Und ja, es war wirklich, ich habe ein Competition Pro angeschlossen, also authentischer geht's eigentlich nicht. Das Einzige, was gefehlt hat, war noch so ein flackernder Röhrenmonitor. Ich habe einen kleinen LCD-Fernseher immer dabei, weil ich doch keine Lust mehr habe, hier eine Röhre zu schleppen und die zu Hause mir auch nicht mehr hinstellen will. Aber das ist auch echt ein schöner alter LCD-Fernseher, 4:3 Format mit einer miesen Auflösung. Also Fernsehen muss man da wirklich nicht mehr drauf, geht wahrscheinlich auch alles gar nicht mehr. Aber für alte Spiele ist das wirklich schön. Und ja, das Schöne ist ja auch, dass man dann real life meistens wenig Freunde oder Leute kennt, mit denen man sich mal ausgiebig über sowas unterhalten kann. Ne? Und das geht da natürlich ohne Ende. Du kannst dann einen ganzen Tag über dein schönes Hobby sprechen. Also wirklich eine schöne Veranstaltung. Macht Spaß, sowas zu besuchen.
Und Micro Pro Soccer natürlich nur mit Regen und Banana Power High.
So ist es. Ja, genau.
Beste Fußballspiel neben Nintendo World Cup.
Ja. Das war wirklich unglaublich witzig. Diese extremen Bananenflanken, wo selbst Manny Kals blass gewesen wäre von Neid. Da konntest du ja wirklich die Bälle so schräg ins Tor drehen. Also mit Banana Power High war das ja auch so übertrieben. Das war so unrealistisch, aber es war ja auch scheißegal. Es war einfach nur witzig. Und genau, beim Regen, da hast du ja auch diese Situation, dass der Spieler dann über einen halben Bildschirm, also über den halben Fußballplatz irgendwie rutscht, wenn du da eine Grätsche ansetzt. Ne? Und alles so herrlich unkontrollierbar. Macht richtig Spaß.
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Echt nicht? Echt? Ich habe jetzt einen Ohrwurm.
Von der Titelmusik? Genau.
Okay, ich höre schon auf.
aber das ist witzig, dass du das auch noch so in Erinnerung hast, weil das ist ja ein Fußballspiel, da ist ja Musik eigentlich völlig irrelevant irgendwo, ne? Und im Spiel kann man ja auch Musik anmachen, die habe ich immer ausgeschaltet, weil mich das genervt hat. Im Spiel wollte ich das nicht haben, aber das ist halt die Musik im Titelbildschirm. Und ja, die dudelte bei uns früher halt auch so oft, dass ich die auch in- und auswendig kann. Ja, schöne Sache. Aber wir sollten mal zum eigentlichen Thema kommen und ich habe da jetzt auch eigentlich eine ganz, ganz einfache Überleitung schon, weil ich ja eh schon beim C64 bin. Denn wir haben uns heute ein Thema eingebrockt. Ich habe euch ein Thema eingebrockt und zwar hatten wir die Idee, mal über unsere Lieblingsspiele auf dem guten alten C64 auf dem Brotkasten zu sprechen. Und dann haben wir kurz überlegt, wie können wir das eigentlich machen? So ein Name-Dropping ist ja Quatsch. Also irgendwie eine Top 20 oder Top 50 oder sowas runterrattern mit tollen Spielen, kann man machen, bringt aber halt nichts irgendwie. Also müssen wir uns auf ein paar Spiele konzentrieren. Und dann haben wir gesagt, gut, dann sollte mal jeder versuchen, seine persönliche Top 3 der C64-Spiele aufzuschreiben. Das haben wir versucht und ich muss sagen, es ist unfassbar schwierig. Ich glaube, es wäre viel leichter gewesen, wirklich 20 oder 50 Superspiele ohne Ranking aufzuschreiben. Da wird man sich wahrscheinlich auch einig werden. Aber nur 3 rauszupicken, gibt ja, glaube ich, über 10.000 Spiele sind erschienen auf dem C64 und da war natürlich jede Menge Müll dabei, aber es waren halt auch wirklich wahnsinnig viele echt gute Spiele. Und das auf 3 zu beschränken, ist vermutlich gar nicht möglich. Aber wir haben es trotzdem versucht. Und ja, im Vorgespräch hast du es, Micha, ja auch gerade gesagt, wenn du uns in 5 Jahren nochmal fragst, was unsere Top 3 sind, dann ist die Frage, ob wir dann die gleichen Spiele nennen, die wir uns heute rausgesucht haben. Ich habe dann nur gedacht, da brauchst du noch nicht mal 5 Jahre warten, frag mich mal morgen. Kann das vielleicht auch schon wieder ganz anders aussehen. Je nach Lust und Laune ist mir auch wirklich schwer gefallen. Und ja, wir wissen nicht, was die anderen beiden jeweils rausgepickt haben. Wir haben uns nur über das Thema abgestimmt, aber nicht über die Spiele. Und ich bin echt mal gespannt, ob wir jetzt alle 3 gleich die gleichen Spiele gewählt haben oder ob wir über 9 verschiedene Spiele jetzt hier mal kurz und knapp reden werden. Beides glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber die eine oder andere Überschneidung wird es bestimmt geben. Und wir haben jedenfalls gedacht, falls das alles viel zu kurz wird, weil sich das eben krass überschneidet, dann hätten wir zur Not, glaube ich, auch alle noch ein paar Spiele in der Reserve, die es zwar ganz knapp nicht auf die Top 3 geschafft haben, aber irgendwie ja knapp dran vorbeigeschrammt sind oder aus irgendwelchen besonderen Gründen von uns ausgeschlossen wurden, dann können wir das noch ein bisschen auffüllen. Aber ich vermute mal, das müssen wir gar nicht. Wir haben gedacht, wir fangen reihum an. Wir fangen jetzt an mit unserem jeweiligen Platz 3. Und ja, wer von euch beiden möchte denn starten?
Wer traut sich?
Wer traut sich?
Ja, dann mach ich mal den Anfang.
Okay, dann Micha, dein Platz 3.
Ja, also ich musste wirklich lange überlegen, ob es Platz 3 oder 2 werden soll. Und zwar The Sacred Armor of Anti-Riyadh.
Was?
Ach, ich glaube, das kenne ich.
Es ist, obwohl ich das ja gar nicht so mag, schon ein ganz kleines bisschen Metroidvania gewesen, so im Nachgang. Und zwar, es spielt in einer postapokalyptischen Zukunft nach Atomkriegen. Die Menschheit ist nur noch so in Höhlen unterwegs. Man spielt halt einen Krieger, der sich aufmacht, eine sagenumwogene Rüstung zu bergen, um dann eine Alienmacht, die mittlerweile die Erde besetzt hat und die Menschheit versklavt hat, wieder vom Planeten zu vertreiben. Und es ist, ich fand das damals von der Optik her super schön. Die Animationen, gerade wenn man selber so gelaufen ist, fand ich sauschön. Die Intro-Musik war echt gut. Und das war so ein typisches Ding, was ich oft angemacht habe, wenn irgendwie Freunde oder so da waren. Und ich wollte ihnen den C64 mal zeigen, was das Ding alles so kann. War sackschwer damals für den kleinen Micha. Also anfangs läuft man halt dann nur so durch die Gegend, so ein bisschen ja Jump'n'Run-mäßig, wie Turrican ohne Rüstung. Dann findet man schließlich irgendwann die Rüstung und kann die dann noch upgraden, ne, dass man dann fliegen kann, dass man schießen kann. Muss dann am Schluss, soweit bin ich nie gekommen, ich glaube in irgendeinen Vulkan oder so dann rein, um da dann halt ja das Spiel dann aufzulösen. Und das war bei mir Platz 3 gewesen. War aus dem Jahr 86. So viel Trivia hatte ich dann doch noch rausgesucht. Ja, die meisten kennen es wahrscheinlich nur unter Anti-Riyadh, ne? Aber der komplette Titel ist halt The Sacred Armor of Anti-Riyadh.
Genau, unter Anti-Riyadh kenne ich es auch. Ich habe mir jetzt gerade Bilder angeschaut, das sagt mir schon etwas, aber ich habe es garantiert, wenn dann vielleicht nur kurz angespielt, aber nachdem der Name was sagt, ist das sicher auf Internetdiskette oben gestanden, nicht zwingend aufgedruckt, sondern vielleicht mit Kugelschreiber auf einen Sticker geschrieben, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Also ich glaube, so wird es den meisten gegangen sein, weil ich habe dann im Nachgang jetzt entdeckt, das wurde sogar damals ausgeliefert mit einem Comic-Heft noch dabei, wo die Story halt so ein bisschen noch erzählt wurde. Also das hat wahrscheinlich auch Sammlerwert ohne Ende. Ja, das war halt eins von den Spielen, was damals bei mir beim C64 dabei war, auf so einer ominösen Kugelschreiber-Diskette. Ja, und das, wie gesagt, also sah nicht nur gut aus, ich fand, das hat auch echt Spaß gemacht.
Na, wie gesagt, der Name sagt mir schon was, weil den merkt man sich, also den kompletten nicht. Am Anfang habe ich mir nur gedacht, was zählt das denn jetzt für ein Spiel auf Platz 3? Aber dann war das Anteria zum Schluss, gedacht, das sagt mir ja doch irgendwas.
Ja, interessant. Also ich habe es jetzt auch mal eben parallel gegoogelt und bei mir klingelt gerade ehrlich gesagt gar nichts. Also es erinnert mich so von den Bildern so ein bisschen an so ein Metroid. Das hast du ja, glaube ich, auch gesagt.
Ja.
Aber nee, also da kann ich jetzt hier die Beichten nachholen. Wenn ich hier eure Top 3 Spiele noch nicht mal kenne, dann muss ich mich outen. Also das sagt mir echt gar nichts. Ich kann nicht sagen, ob ich das irgendwann mal gespielt habe. Ich glaube nicht. Ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, ist echt gut und ich fand, das hat auch damals ziemlich Atmosphäre gehabt irgendwo, ne, weil man startet da so ein bisschen so im Wald und das sieht schon alles so ein bisschen spooky und so aus. Wie gesagt, ich fand die Animationen allein schon von dem Charakter und so fand ich damals echt sauschön, ne, weil ich bin ja damals dann vom Atari 2600 auf den C64 gewechselt und das war dann schon, das war ja High-End gewesen in dem Fall.
Ja, cool.
Ja, das ist mein Platz 3.
Ich kann dich zumindest so weit beruhigen, Christian. Ich weiß ganz genau, du kennst 2 von meinen Top 3 ganz sicher. Platz 1 und 2. Platz 3 ist bei mir The Castles of Dr. Creep.
Das kenne ich auch.
Ich jetzt wiederum nicht. Das wird ja wieder eine Beichtfolge, das da.
Ah, nein, das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man das nicht kennt. Wobei, sie ist von Broderband, also doch bekannterer Spieleentwickler. Ich sag gleich dazu, The Castles of Dr. Creep ist nicht immer lustig. Es macht im Multiplayer wesentlich mehr Spaß. Das ist ein Rätselspiel. Man läuft durch eine Burg, durch ein Schloss und muss zum Ausgang finden. Die sind unterteilt, diese Schlösser, in unterschiedliche Räume. Und jeder Raum ist ein Level sozusagen, sind aber auch verknüpft. Kann sein, dass man manche doppelt muss. Von der Grafik her kann man sich das so vorstellen wie Lode Runner. Die Figuren sind relativ klein, es gibt Leitern, es gibt Plattformen. Und wie gesagt, man kann jetzt auch im Koop, vor allem Koop-Multiplayer spielen. Die Räume können mehrere Ausgänge haben, die sind auch immer bunt. Die Treppen, die sind entweder grün, türkis, rot, violett, was auch immer, damit man dann auch weiß, zu welchem Raum führt denn das Ganze. Es gibt nämlich auch eine Map. Bei der Map sieht man allerdings nur, also auf der Map sieht man allerdings nur, wie sind die Räume miteinander verbunden, sofern man schon mal drinnen war, weil sonst kennt man den Raum ja nicht. Und welche Farbe hat der Raum, damit man dann weiß, welche Stufe muss ich denn nehmen, dass ich zu diesem Raum komme. Es sind Räume versperrt, da muss man einen Schlüssel finden. Es gibt Förderbänder, die man abschalten muss, weil gegen das Förderband kann man nicht laufen, nur mit dem Förderband, was ab und zu blöd ist, weil es kann sein, dass ein Frankenstein-Monster auf der anderen Seite ist und das verfolgt die Leute immer. Es gibt aber auch Mumien, die sind nicht immer vorhanden, die schlafen, bis man ein Ankh streift. Dann gibt's ein paar Blitze und die Mumie auch. Und die sind dann schon ein bisschen mühsamer, die können aber keine Leitern gehen. Und zu guter Letzt gibt's dann noch, ich sage jetzt einmal, Elektroblitzlaser, was weiß ich, für Dinger. Die sehen aus wie diese elektrostatischen Kugeln, die so Funkensprühen, die gibt's ja so Glaskugeln. Da kann man dann draufgreifen und die machen dann so lustige Funken. So in groß. Allerdings, da soll man nicht draufgreifen, wenn man reinläuft, ist man tot. Gibt's meistens auch Schalter zum Abschalten. Was ich bei dem Spiel nicht gewusst habe, ganz am Anfang, ist, dass es mehr als eine Runde gibt. Also das Spiel ist aus 1984, dementsprechend spartanisch ist auch die Grafik. Es gibt aber mehrere Burgen, und zwar, ich glaube, 14, ich müsste es jetzt nachschlagen, die haben auch so schöne Namen wie Tannenbaum zum Beispiel, Baskerville und so weiter. Allerdings muss man wissen, wie man in das Menü kommt, weil wenn man das Spiel startet, kommt man in die Tutorial-Runden. Die sind ein bisschen langweilig, weil Tutorial. Ins Menü kommt man, indem man Run-Stop drückt. Das muss man halt einmal wissen. Wenn man den PC benutzt, dann ist es ja meistens klar, ja, mit Escape kommt man ins Menü. Nur zu C64er Zeit war das nicht so selbstverständlich, dass man Run-Stop drücken muss, dass man wohin kommt. Da hat man meistens eine der F-Tasten benutzt, aber um Himmels Willen nicht Run-Stop. Run-Stop war eine böse Taste, weil da war das Programm dann meistens entweder gar nicht gemacht oder es ist abgestürzt oder es wurde beendet. Deswegen ja auch dieser Name, Run-Stop. Hm. Aber war da notwendig. Wie gesagt, im Koop ist es wirklich witzig, wenn man es allein spielt, wahrscheinlich eher langweilig, gibt's auch zu kaufen auf Steam. Soll angeblich keine Emulation sein, sondern quasi neu programmiert.
Interessant.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel es kostet, aber ich kann nicht teuer sein. Ich habe es, glaube ich, damals sogar gekauft. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es Castles of Dr. Creep ist und es ist in meine Top 3, also muss es mir ja gefallen haben. Aber wie wir schon gesagt haben, es ist wirklich nicht einfach gewesen. Ich hätte was fast, nein, ich sag noch nicht, was fast in die Top 3 gerutscht wäre. Das heben wir uns dann vielleicht für später auf. Deswegen, lieber Christian, wie schaut's bei dir aus? Top 3, also dritter Platz.
Ja, genau, mein dritter Platz. Erstmal ganz kurz davor noch, also Castle of Dr. Creep kenne ich, aber habe ich wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Wäre bei mir auch, glaube ich, nicht in die Top 3 gekommen oder ist es ja auch nicht. Bei Broderband wären mir eher so andere Sachen eingefallen. Gerade beim C64 Raid on Bungling Bay war ja auch von denen. Das war auch ein ziemlich abgefahrenes Spiel. Und das Karateka doch, glaube ich, auch, ne? Das war auch von denen, oder? Da hast du ja auch gerade deine neue Folge dazu gemacht. Ich meine, das war auch ein Broderband-Spiel. Sehr schön. Ja, mein Top 3, Platz 3 Spiel, das kennt ihr garantiert. Das ist ein sehr bekanntes Spiel auf dem C64 und zwar von dem guten alten Sid Meier. Mhm. Und ich habe Pirates auf Platz 3 gesetzt. Mhm. Ja, das glaube ich, brauche ich niemandem zu erklären, was das für ein Spiel ist. Das kennt nun wirklich jeder. Ja. Wir sind ein Pirat im 16. Jahrhundert und schippern in der Karibik rum. Und ja, das Spiel ist 87 rausgekommen. Und das war für mich, also so, das hat mich so umgehauen, wenn man überlegt, was man alles in diesem Spiel machen konnte. Ne? Das war ja so, ja, das erste richtige Open-World-Spiel. Gut, es gab auch schon Elite. Aber das war für C64-Verhältnisse, war das so unglaublich. Ja, man konnte da mit einem Schiff rumfahren, man konnte andere Schiffe angreifen, man konnte handeln, man konnte mit den Gouverneuren sprechen und Informationen kriegen. Man konnte andere Piraten angreifen. Man konnte die eigenen Familienmitglieder, die schon lange verschollen waren, die konnte man wiederfinden, Piratenschätze heben. Das war wirklich alles, also das hat mich so umgehauen, was es da alles für Möglichkeiten gab. Man hatte ja auch am Anfang die Wahl, für welche Nation man antritt, wenn er die Spanier genommen hat oder die Franzosen, die Engländer oder die Holländer. Dadurch hat sich das Spielgefühl dann auch stark unterschieden. Und ich weiß noch, dass das ein Freund von mir früher irgendwann bekommen hatte. Der hat das Geschenk bekommen von seinen Eltern, war wahrscheinlich ein Geburtstagsgeschenk oder so, das weiß ich nicht mehr. Und der hatte das tatsächlich im Original. Und das hat mich so begeistert, dass ich andauernd dann bei ihm war und wir haben das halt zusammen gespielt. Ist ja ein Einzelspielerspiel. Aber da hat dann nochmal einer gespielt und der andere zugeguckt und völlig begeistert, eigentlich stundenlang zugeguckt. Ab und zu wechselt man sich mal ab, aber das ist einfach überhaupt nicht langweilig geworden, obwohl das so aus heutiger Sicht ja doch auch ganz schön repetitiv ist, wenn man ehrlich ist. Aber das hat uns völlig umgehauen. Und der Witz ist, ich wollte das damals dann auch unbedingt haben. Und irgendwann hatte ich die Diskette auch, aber bin dann am Kopierschutz gescheitert. An den könnt ihr euch vielleicht auch noch erinnern. Ganz am Anfang wird man ja einer Probe unterzogen, muss dann sein Piratenwissen preisgeben. Man wird halt gefragt, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt der Silver Train oder die Treasure Fleet gerade irgendwie anlegt. Und das ist halt der Kopierschutz, das kann man in der Anleitung nachlesen. Und da habe ich dann den Freund von mir so lange genervt, oder ich weiß nicht mehr, ob ich genervt habe, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mir da einen riesen Gefallen getan. Seine Eltern haben mir die komplette Anleitung damals auf den Kopierer gelegt und haben mir die halt fotokopiert, sodass ich das dann auch spielen konnte. Und diese Anleitung, die besitze ich sogar wirklich noch heute. Die ist also, die hat diverse Umzüge überlebt. Die habe ich gerade noch mal rausgesucht. Die ist hier wirklich in so einer Schutzhülle drin, jetzt trotzdem schon ein bisschen vergilbt. Aber da ist die Karte von der Karibik dabei, da ist die komplette Anleitung dabei. Und ich muss echt sagen, auch das macht heute noch Spaß, darin zu lesen. Weil der Sid Meier, das hat er ja bei anderen Spielen später auch gemacht, bei Railroad Tycoon zum Beispiel. Die Anleitung besteht halt nicht einfach nur aus, so wird das Spiel gespielt und so starten sie und so steuern sie, sondern er hat auch immer eine ganze Menge historische Informationen da reingehauen. Also man konnte auch was lesen über das Piratenleben damals. Und das fand ich immer unglaublich stark. Ja, war ein fantastisches Spiel. Ich habe es nie geschafft. Es gibt ja so verschiedene Spielziele. Du kannst die Adelstitel bei den verschiedenen Nationen erreichen. Du kannst deine gesamte Familie, 4 Familienmitglieder sind verschollen, die kannst du finden. 4 Inka waren das, glaube ich, ne? 4 Inka-Schätze kannst du finden, indem du schon so Schatzkarten durch diese Familienmitglieder dann wieder einsammelst. Und. Du kannst die Gouverneurstochter heiraten. Und dann kriegst du ja am Ende Punkte. Ich glaube, alles habe ich wirklich bei Weitem nicht geschafft, weil das auch ein ganz schön schweres Spiel war. Aber das war früher ein absoluter Meilenstein. Und hier muss ich direkt sagen, ich habe ja in der Einleitung da so einen Satz gesagt, dass das Spiele sind, die in unserer Erinnerung großartig sind und ob sie das heute noch halten. Das ist aus meiner Sicht bei dem C64 Pirates leider nicht mehr ganz so gegeben, weil man halt heute doch merkt, dass es unglaublich langsam ist. Es lädt lange. Du bist da auf hoher See, dann kommt ein kleiner Ladebildschirm, dann wird dir angezeigt, dass du ein Schiff irgendwie am Horizont siehst. Dann klickst du auf den Joystick und drückst, ja, ich will sehen, was das für ein Schiff ist. Also jemand auf dem Ausguck, der auf dem Mast klettert und dann mal guckt. Und dann siehst du, was das für eine Fahne hat und so weiter und so fort. Die Seekämpfe, je nachdem, wie der Wind steht, können ewig dauern. oder halt auch die ganze Fahrerei. Also wenn du in der Karibik, wenn du ganz im Westen bist und du willst an den östlichsten Rand der Karte, dann musst du eigentlich die ganze Zeit gegen den Wind segeln. Und das dauert gefühlt so lange. Also da kannst du dir locker einen Kaffee kochen in der Zwischenzeit und den auch noch trinken und danach wahrscheinlich nochmal eine Runde Witcher 3 durchspielen oder sowas. Also so fühlt es sich jedenfalls an. Ist aus meiner Sicht heute echt nicht mehr so gut gealtert, aber zu seiner Zeit ein absoluter Meilenstein und ein Spiel, das ich sehr gerne in meiner Sammlung als Original hätte.
Ja, ich muss mal sagen, das mit den Ladezeiten, ja, das ist blöd. Ja, hat man jetzt bei den meisten C64-Spielen, die nachladen, und bei Pirates, das lädt halt auch relativ oft nach. Allerdings die Reisezeiten, wenn man eben in der Karibik unterwegs ist, es ist zwar mühsam, dass das lange dauert, aber das bringt irgendwie so schön das Gefühl rüber der Einsamkeit auf hoher See. Man langweilt sich sicher auch am Schiff, wenn nichts weitergeht. Da kann man sich keinen Kaffee machen oder geschwind ein bisschen PlayStation spielen. Da hat's halt da noch nicht gegeben. Die haben halt geschaut, dass irgendwas anderes vielleicht kapern können, weil ihnen langweilig ist. Ist ja auch so über Pirates, wenn ihnen langweilig ist, dann meutern's. Muss man halt schauen, dass man schnell ein Schiff findet. Da ist das heute besser. Heute spielt man auf der PlayStation, auf der Xbox, mit was auch immer. Heute muss man keine Schiffe mehr kapern, weil man sonst nichts zu tun hat. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau, beim Kopierschutz. Das perfide an dem Kopierschutz war ja, es ist ja nicht so das gewesen, dass das Spiel nicht gestartet hat, sondern sehr wohl, man hat dann diesen Anfangskampf gemacht. Allerdings war der sauschwer, weil der Gegner, der ist ja, glaube ich, auch ein Kapitän, gegen den er am Anfang kämpft, der hat irrsinnig viel Energie. Im Gegenzug, wenn er uns einmal trifft, sind wir gleich weg vom Fenster. Und auch wenn man das schafft, hat man ein Problem, weil man hat das kleinste Schiff, ich glaube sogar ohne Kanonen, mit der Minimummannschaft, und alle Nationen sind in Krieg mit uns.
Genau.
Also es ist dann ein bisschen nicht so motivierend, das Spiel zu spielen.
Aber das ist so eine Sache, die Sid Meier auch danach nochmal gemacht hat. Also letzten Endes, du gibst den Kopierschutz, du gibst die Antwort falsch ein und du kannst zwar spielen, aber du hast einen unfassbar beschissenen Start. Wenn alle Nationen dir feindlich gesinnt sind, kannst du ja auch normalerweise gar nicht in den Hafen segeln. Du wirst sofort bombardiert, wenn das eine größere Stadt ist. Du kommst nirgends durch, also du hast eigentlich keine Chance auf einen guten Spielstand, wenn du so einen miesen Start hast, ne? Aber du kannst das Spiel trotzdem spielen und du wirst halt angefüttert und du kannst das Spiel sehen und wahrscheinlich wird es dir Spaß machen. Das ist, also später hat er das bei Rival Tycoon auch nochmal so ähnlich gemacht. Da musstest du auch Eisenbahnen, also Lokomotiven identifizieren mit der Anleitung. Und wenn du das falsch gemacht hast, dann bist du trotzdem nicht wieder in den DOS-Bildschirmen gekommen oder so, also rausgeflogen aus dem Spiel, sondern du konntest spielen, allerdings konntest du nur zwei Züge kaufen und steuern. Mehr ging nicht. Und das war dann halt auch sowas, er hat die Leute damit angefüttert, man konnte sein Spiel spielen, allerdings halt auch nur relativ eingeschränkt, und dann war das vielleicht sogar eine größere Motivation, das Ding zu kaufen, als wenn man einfach aus dem Spiel rausgeschmissen worden wäre. Fand ich witzig.
Ja, ja. Ja, ich mag diese kreativen Kopierschutzmaßnahmen, die Spiele vielleicht sogar bestrafen. Die finde ich recht witzig. Ich weiß nicht, bei welches Spiel das war. Irgendein Spiel war das. Das hat eine bestimmte Fehlermeldung ausgegeben. Aber nur, wenn es eine Raubkopie war. Das war aber nicht ersichtlich, dass diese Fehlermeldung erscheint, weil es eine Raubkopie ist. Und die Leute haben dann beim Support nachgefragt, was soll denn das? Warum funktioniert das nicht? Und die haben dann halt geantwortet, naja, kauft ihr vielleicht ein bisschen mal das Original, dann ist auch die Fehlermeldung weg. Das ist recht witzig, wie manche damit umgehen. Und deswegen, ich werde in dem Zug auch gleich wieder das Ruder an mich reißen. Boah, das war gar nicht mal beabsichtigt, aber das Ruder an mich reißen. Oh,
das war doch geplant.
Das war ein perfekter Übergang.
Ja, das müsste ich jetzt rausschneiden und das so einfach so lassen, dieses Wurscht. Werd aber die Trophäe gleich weiterreichen, weil das ist nämlich mein Platz 2, Pirates, und über den haben wir ja jetzt schon alles gesagt. Und dein Platz 2, Micha?
Mein Platz 2 ist Batman the Movie von 89.
Echt jetzt?
Ja. Echt jetzt? Weil ich fand und finde das immer noch geil. Ich hatte es auch mal wieder nachgeholt irgendwann auf dem C64 Maxi. Und es ist ein Spiel, was man, sag ich mal, recht schnell auf die Kette bekommt. Also man muss da nicht so ewig lang rumwursteln, bis man es, sag ich mal, auch wirklich durchspielen kann. Es ist, ich fand es sehr abwechslungsreich damals, weil es ist ja am Anfang halt auch wieder so, ja, Plattformer. Dann gibt's ja das Level, wo man mit dem Batmobil fahren muss. Es gibt das Level, wo du mit dem Batwing fliegen musst. Das sieht zwar alles nicht so schön aus wie in der Amiga-Version, gerade die Sachen mit dem Batwing, aber vom Spielerischen her hat das wirklich Spaß gemacht. Musik, auch da, fand ich irre gut. Ich fand, wie gesagt, die Grafik nicht schlecht. Also das komplette Gesamtpaket war das für mich ein ziemlich perfektes Spiel. Warum sagst du echt jetzt?
Also es ist kein schlechtes Spiel, das stimmt schon. Aber in die Top 3 hat das bei mir nicht geschafft. Vor allem, ich bin für den Batwing bin ich zu blöd. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, was man machen muss. Den Flügel, diese Ballondinger da kappen.
Genau, die Luftballons kappen.
Mhm. Aber ich bin einfach zu blöd dafür. Witzigerweise habe ich aber die Runde mit dem Batmobil viel schwerer in Erinnerung, als sie eigentlich ist.
Mhm.
Zumindest heute kommt es mir nicht mehr so schwer vor. Was aber am meisten nervt an der Sache, also welche Runde, ist diese Mindmaster-Runde, wo man da diese 3 oder 4 Dinger da finden muss. Die Plattform-Passagen, die sind aber wirklich sehr gut. Also die Grafik ist spitze für C64-Verhältnisse, da kann man nichts sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Auch die Musik ist Hammer. Aber in die Top 3?
Doch, weil ich finde, war auch ein Spiel, was ich auch öfters dann durchgespielt habe. Oder auch nach einer Zeit immer wieder, oh, komm, jetzt gehst du mal wieder ran, guckst mal, wie gut man jetzt durchkommt und so. Und das war ja eins, machen wir uns nichts vor, ne? Wenn man das einmal dann oder 2-3 Mal durchgespielt hatte, dann ging das ja recht leicht von der Hand, ne? Das ist, man hatte da ja wirklich so eine schöne Lernkurve in dem Spiel gehabt. Aber das, wie gesagt, Gesamtpaket fand ich das wirklich, ist ein Spiel, was man immer und immer wieder auch rangehen kann.
Ja, vor allem, es ist auch eins der besseren
Umsetzungen von Filmen wahrscheinlich.
Ja, danke, genau, das ist das, was ich sagen wollte, was mir jetzt gerade entfallen ist. Ich nehme mal an, es ist von Ocean.
Ja.
Es ist ein Ocean-Spiel.
Ich glaube, 90% solcher Spiele sind von Ocean. Und da war ja auch so viel Schrott dabei.
Berühmt, berüchtigt.
Ich erinnere mich da an das Spiel zu Terminator 2 war das dann, glaube ich. Keine Ahnung, ob das jetzt auch von Ocean ist. Aber das war...
Sogar das fand ich auf dem Amiga ganz cool, wo man am Anfang ja quasi so Arnie gegen den T-1000 gekämpft hat, dann von oben, glaube ich, mit dem Motorrad ja gefahren ist. Da musste man dann noch auch in so einer Passage quasi den Arm reparieren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hat mir auch Spaß gemacht auf dem Amiga.
Das kann schon sein, dass am Amiga gut war. Aber am C64...
Gab's das auf dem C64? Weiß ich gar nicht, oder war das?
Also ich habe es am C64 gespielt. Und ich kann mich auch erinnern, weil du das sagst, mit den Arm reparieren, das hat's da auch gegeben. Also es war, grafisch war es ja für C64-Verhältnisse eh okay, aber ich hab's als nicht gut in Erinnerung. Ich habe das auch nur damals gespielt. Ich habe das seitdem nicht mehr angegriffen, das Spiel. Vielleicht sollte ich das wieder mal...
Also auf dem Amiga hatte ich da echt Spaß dran gehabt. Wobei, da gab's mehrere, glaube ich, es gab 2 verschiedene Terminator 2 Spiele auf dem Amiga. Aber das...
Also das am C64, da hat man am Anfang einer gegen einen gekämpft.
Ja, nee, dann ist es
dann das. Dann kann ich mich erinnern an die Motorradszene von oben.
Ja,
das dann war das mit den Armen, dann hat man, glaube ich, noch einmal gekämpft und keine Ahnung, ob dazwischen noch irgendwas war.
Naja, das war's. Und das war auch von Ocean. Fand ich auch gut. Aber wie gesagt, also Platz 2 bei mir, Batman the Movie.
Ja, interessante Wahl. Also wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das Spiel hat, ich kenne das Spiel auch, finde, es hat so natürlich den Batman-Bonus, weil Batman fanden wir ja früher alle cool. Wenn das ein anderer Charakter gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob ich mich da noch groß dran erinnern würde. Also ich glaube, ich fand es auch nicht schlecht, aber... Nee, das wäre bei mir relativ weit weg von den Top-Spielen irgendwo. Aber schön, echt ein ganz anderer Titel und auch einer, an den ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Gut, dann kommen wir mal zu meinem Platz 2. Und da habe ich mich entschieden für ein fantastisches Jump-and-Run-Spiel, nämlich The Great Jana Sisters. Auch ein Spiel, was ich wahrscheinlich niemanden erklären muss. Ich glaube, wir kennen es alle. Spiel von Rainbow Arts rausgekommen. Es ist verrufen als Mario Brothers Klon und naja, so ein bisschen was ist da wohl auch dran. Es ist ein Jump-and-Run-Spiel. Wir haben hier keine italienischen Brüder, Mario und Luigi, sondern wir haben die italienischen Schwestern, die hier ihre Hauptrolle spielen, Gianna und, oh Gott, helf mir mal, wie ist
Maria.
Die Schwester noch? Maria, ne? Ja, genau, Gianna und Maria. Und das ganze Spiel ist schon sehr ähnlich. Also wenn man Super Mario Brothers kennt, dann weiß man halt auch, was man in Gianna Sisters zu tun hat. Man rennt von links nach rechts durch die Level, hüpft auf Gegner, springt gegen Steine, springt gegen irgendwelche blinkenden Blöcke. Da können Münzen rauskommen, da können Bonus-Items rauskommen. Da gibt's so eine Art Feuerrad, das verwandelt den Charakter. Der wird dann halt nicht groß wie bei Mario, sondern ja, die Gianna kriegt dann so eine coole, punkige Frisur. Vorher hat sie so eine brave Haarschleife und danach halt dann so eine ziemlich wilde Frisur. Wenn wir dann noch ein Item einsammeln, dann können wir auch schießen. Und gerade der erste Level, der ist also schon wirklich auch, der erinnert schon sehr, sehr krass an den ersten Level von Super Mario Brothers. Also das kann man, das kann man nicht leugnen. Das ist einfach so. Da hat man sich schon sehr stark davon inspirieren lassen. Das haben die Programmierer ja auch zugegeben. Armin Gessert und Manfred Trenz haben das Ding gemacht für den C64. Und der legendäre Chris Hülsbeck hat die Musik dazu gemacht. Und ja, das ist einfach ein tolles Team. Die Musik von Chris Hülsberg, die mag ich sowieso generell. Er hat ja auch noch sich in ein paar anderen Spielen verewigt. Ich sag jetzt mal keine Titel, weil vielleicht ist das ja noch bei euch irgendwo auf Platz 1. Keine Ahnung.
Nö.
Das können wir dann. Nee? Okay, dann ja. Aber wir wissen natürlich alle, dass er auch, also sich mit Terrakion im Prinzip unsterblich gemacht hat. Also was für ein geiler Soundtrack. Das ist wirklich unfassbar.
Katakis,
er hat ja jede Menge gemacht, aber also ich verbinde ihn vor allem nur mit Terrakion, das ist einfach saugut.
Ja.
Und eben mit Gianna Sisters auch ein wirklich wunderschöner Soundtrack. Ja, witzig war auch die Werbung, die sie damals gemacht haben, in Großbritannien, da haben sie damit geworben mit dem Spruch The Brothers are History, und weil halt jetzt die Schwestern kommen, und das war dann auch irgendwo der Punkt, wenn man das so glauben mag, was man überall so im Internet liest, als Nintendo darauf aufmerksam geworden ist und gesagt hat, sag mal, ihr habt ja wohl einen Knall. Das kann ja nicht sein, dass ihr hier unser Mario-Spiel abkupfert. Und die haben dann korrigiert mich mal, wenn ich was Falsches erzähle, ich meine, die haben mit einer Klage gedroht, und das ist dann auch relativ schnell vom Markt gekommen. Also die sind nicht, Rainbow Arts ist nicht verklagt worden, soweit ich weiß. Aber die haben das Spiel vom Markt genommen, weil sie ansonsten wohl sicherlich da eine ganze Menge Ärger bekommen hätten.
Genau. Das stimmt auch. Ich habe das in einem Podcast gehört. Da ist, ich weiß jetzt nicht, welcher das war, aber das Game Not Over. Keine Ahnung. Möglicherweise, auf alle Fälle ist da, wer ist denn da interviewt worden? War das der Armin Gessert vielleicht sogar selbst?
Ach,
möglicherweise.
Cool.
Aber der hat auf alle Fälle erzählt, wie das war. Und es war so, es war die Werbung und die Klage ist nur angedroht worden.
Genau.
Und dann haben sie das halt vom Markt nehmen müssen. Der zweite Teil war ja geplant, hätte auch rauskommen sollen, aber da hat auch Nintendo gesagt, sicher nicht. Das macht es ja komplett anders. Und so ist dann Hard and Heavy entstanden. Hard and Heavy hätte eigentlich Genesis 2 werden sollen, nur ohne Schießen und mit anderen Figuren. Hard and Heavy hat mir dann nicht mehr gefallen.
Das ist im Prinzip der inoffizielle Nachfolger. Nö, den habe ich auch mal gespielt, aber den habe ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Gianna Sisters dagegen, das ist so ein Ding, boah, das habe ich halt geliebt. Naja, und vor allem der große Vorteil für mich war halt immer, ich habe ja nie ein NES gehabt. Und ich habe bei einem Freund mal das Super Mario Brothers gesehen und dachte damals schon, hey, das ist ja ein unglaublich geiles Spiel. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, als dann sowas Ähnliches in der Art sozusagen auf einmal bei mir auf dem C64 verfügbar war, war ich natürlich happy ohne Ende. Ja, das Spiel ist heute, wir haben ja gerade gesagt, es ist vom Markt genutzt, könnte man ja denken, dann kennt es ja eigentlich keiner. Mhm. Nee, natürlich nicht, weil früher sind ja Spiele sowieso so gut wie nicht verkauft worden, sondern irgendwie unter der Hand weitergegeben worden. Und das Zurückziehen des Spiels hat natürlich nichts daran geändert, dass das unter der Hand als Kopie immer weiter verteilt wurde. Und ich glaube, jeder, der früher einen C64 hatte, ja, der hatte auch Giant Sisters dann irgendwo in seiner Diskettenbox liegen.
Und vor allem, man muss auch berücksichtigen, wann die Sache war. Ich weiß jetzt das genaue Datum nicht oder einen genauen Zeitraum. Ich weiß aber, dass da Genesis Sisters schon einige Monate am Markt war. Das heißt, die Zeit, wo die meisten Spiele verkauft werden, die ist eh schon verstrichen gewesen. Also war es dann nicht mehr gar so dramatisch, dass es vom Markt genommen werden musste. War schon schön verbreitet und umso mehr Leute haben es dann kopieren können.
Mhm. Ja, die Rautkopien waren schon unterwegs.
Wobei der Kopierschutz ein Wahnsinn war. Wenn nämlich der Kopierschutz erkannt hat, dass es sich um eine Raubkopie handelt,
hat er die Diskette zerstört, ne?
Die Diskette gelöscht worden, genau.
Ja.
Ist halt relativ blöd, wenn man vielleicht das Original spielen will, mit von der Originaldiskette heute oder so, weil da kann schon sein, dass ein paar Sektoren defekt sind. Das heißt, auf alle Fälle, wenn man das vorhat, Schreibschutz aktivieren.
Genau, macht man ja beim C64, indem man diesen Ausschnitt an der Diskette dann überklebt, ne? Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist ja die,
ja,
die,
klar, die 5/4. Ich war mir nur noch mal gerade sicher, ob es überkleben war oder ob es Lochen war. Ich weiß nur mal, wie rum es war.
Ja, genau. Nee, also wenn das Loch praktisch sichtbar ist, dann kann die Diskette beschrieben werden. Das haben wir mit unserem Diskettenlocher alle immer fleißig gemacht, um die Rückseite zu benutzen.
Stimmt, damit man die Rückseite beschreiben kann.
Genau. Und wenn man da dann so einen kleinen Aufkleber da halt drüber macht, dann ist das wieder zu, dann funktioniert's nicht. Und das ist tatsächlich auch ein Tipp, den man heute wohl wirklich ernst nehmen sollte. Ich habe das nämlich auch schon öfter gehört, dass das passieren kann, dass die Originaldisketten dann aus Versehen gelöscht werden, weil dieser Kopierschutz halt wirklich sehr, sehr aggressiv ist. Ja, das ist natürlich nicht schön. Ansonsten auch eine tolle Box. Wenn man das als Sammler haben will, zahlt man sich dumm und dämlich. Also für ein echtes Original, da gehen heute mehrere hundert Euro bei eBay über den Ladentisch. Das ist schon wirklich irre. Ja, aber das war wirklich eins der Spiele, die ich ganz, ganz oft am C64 gespielt habe. Später gab es das ja auch am Amiga nochmal. Aber hier hat mir eigentlich sogar wirklich die C64-Fassung am besten gefallen. Was ich noch witzig finde, ist, dass später ja auch noch ein paar Spiele rausgekommen sind. Und irgendwann gab es sogar mal eine Version von Giant Sisters für das Nintendo DS. Also Nintendo scheint dann auch irgendwann Frieden geschlossen zu haben mit dieser Serie. Das DS-Spiel habe ich auch, das ist auch echt ganz nett. Und später, das muss ich mal ganz kurz spicken, weil ich den Namen vergessen habe. Das wollte ich mir eigentlich noch aufschreiben, das habe ich aber vergessen.
Dann überbrücke ich die Zeit einmal und muss jetzt eine Lanze für Giant Sisters brechen. Ja, es ist sehr inspiriert von Super Mario. Wenn man sich den ersten Level anschaut, wenn man sich diese Eulen anschaut, die eigentlich nur Goombas sind, mit Flügeln. Aber es gibt da doch schon ziemlich krasse Unterschiede. Die komplette Sprungmechanik ist anders. Diana springt viel langsamer. Also die Physik, wenn man es jetzt so nennen will. Es gibt die Power-Ups, die man einsetzen kann. Hat übrigens lang gedauert, bis ich gecheckt habe, das sind Power-Ups, die man einsetzen kann mit der Space-Taste. Ich habe es halt eingesammelt und habe mir gedacht, okay, irgendwann einmal kommt der Lolli und ich habe ein Leben. Aber nein, das kann man ja benutzen, so Zeit anhalten und so. Mhm. Also es gibt schon krasse Unterschiede, besonders die Endgegner, die...
Ja. Am Schluss war es doch ein Drache, ne?
Man kann einfach durchspringen oder runterlaufen und der Drache ganz zum Schluss ist ja überhaupt ernüchternd. Und ich hätte gerne eine plausible Erklärung, warum ich bei einem letzten Endgegner eine Wand hüpfen muss, dass er verschwindet. Warum ist das so?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist echt ein sehr unspektakulärer Endkampf, den man da hat. Und ja, wie schon sagt, dass man viele auch eigentlich gar nicht besiegen muss, ne, sondern einfach unten drunter oder drüber hüpfen kann. Das ist auch ein bisschen albern. Wobei das bei manchen Mario-Spielen auch, also oder bei dem Super Mario Land auf dem Game Boy, das ja auch funktioniert. Ja, da konntest du auch über den Endgegner rüberspringen. Genau. Aber ja, gut. Nee, aber du hast schon recht. Also der erste Level, der ist schon wirklich extrem ähnlich. Aber später ist das gar nicht mehr so. Da verabschiedet sich das Spiel schon doch auch immer mehr von Mario. Das ist natürlich immer noch ein Jump'n'Run und es ist von Mario inspiriert. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ganze Spiel ein 1:1 Klon ist oder sowas. Das kann man nicht sagen, genau.
Das Schlimme ist, oder das Schlimme, das sind halt die Sachen, die brennen sich ins Hirn. Als ich das wieder mal gespielt habe, ich habe mich noch an viele von der, an vielen von den Warp-Blöcken erinnern können, wo die sind. Mhm. Solche Sachen merke ich mal, aber so unnützes Wissen. Aber wichtige Sachen, keine Ahnung, was ich vor einer Woche gegessen habe, aber ich weiß, wo die ersten drei Warp-Blöcke sind von Genesis, ist das. Okay.
Ja, das, worauf es halt ankommt, das wird abgespeichert. Genau. Aber das ist ja auch sowas. Also, dass es überhaupt so Warp-Zonen gibt, das ist natürlich bei Mario auch. Ne? Also, es ist schon sehr ähnlich. Was ich eben noch sagen wollte, was mir da gerade nicht eingefallen ist, also für den Nintendo DS gab es eine Version, das hieß dann auch Gina Sisters DS 2009, das ist rausgekommen, da war der Armin Gessert an der Entwicklung auch beteiligt. Und dann gab es später nochmal einen Gina Sisters, das nannte sich Twisted Dreams. Das ist 2012 rausgekommen für den PC und auch für die Xbox 360. Und da ist das Besondere, dass der Chris Hültbeck auch bei diesem Spiel die Musik gemacht hat. Und das ist wirklich unglaublich geil. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Twisted Dreams kennt. Ja,
das habe ich auf der Switch. Das war eins der, oder das war das erste Spiel, das ich auf der Switch runtergeladen habe. Und das hat auf der Switch auch so einen geilen Soundtrack, wie du sagst, und macht richtig Laune.
Zumal du kannst da ja wechseln, ne? Du kannst da ja in der normalen Welt, sag ich mal, spielen und dann in so einer Parallelwelt, in so einer Schattenwelt weiterspielen. Genau.
Die ist dann immer ein bisschen düsterer und so.
Genau, die ist düsterer und du kannst im Spiel dann halt hin und her schalten zwischen diesen Welten. In manchen Rätseln brauchst du das eben auch, dann kommst du nur so weiter. Aber gleichzeitig verändert sich halt auch die Musik. Also wenn du in diese düstere Welt eintrittst, dann wird halt auch schlagartig die Musik anders und wird dann halt düsterer, ein bisschen dumpfer. Und dieser Übergang, der ist so geil, also weil das fließend ist. Das ist nicht einfach abgehackt und da kommt dann der nächste Soundtrack oder sowas, sondern das verschwimmt so ineinander und boah, das finde ich großartig. Also das ist auch wieder echt ein ganz tolles Werk vom Meister Hültbeck. Aber gut, das wäre mein Platz 2. Dann kommen wir jetzt zu unseren ersten Plätzen. Wer will anfangen?
Oh, Trommelwirbel.
Mhm. Ja, Poldi, mach du mal.
Genau, mach du mal.
Okay, also ich weiß, also ich bin auf eure ersten Plätze gespannt. Und jetzt, ich habe hier ein Spiel, das zumindest bei mir, schon wenn ich den Titel höre, ich bin da halt anfällig dafür, auch für einen Ohrwurm sorgen würde. Ja, ich könnte es euch jetzt anstimmen, aber dann würden wahrscheinlich wieder alle Leute abschalten und ich habe heute schon mal gesungen. Das lasse ich jetzt. Ich lasse euch aber trotzdem kurz raten. Und zwar gibt es ein Titelbild, dann gibt es ein Menü und dann gibt es das Spiel. Das Menü ist in blau gehalten, blauer Hintergrund, weiße Schrift. Das Titelbild ist schwarz-weiß mit einem Gesicht und dieses Gesicht ist auch gleich die Spielfigur. Und diese Spielfigur gibt auch diesem Spiel seinen Namen. Mit einer eintönigen Musik, die sich in jedes Spielerherz gebrannt hat, zumindest wenn man das Spiel gespielt hat. Ich spreche von einem Spiel, das man auch zu zweit spielen kann, wahlweise im Koop oder gegeneinander, kommt drauf an, wie man es gespielt hat, nämlich Bruce Lee.
Ah, ja, geil.
Kein Oh nein, das heißt, wir haben keine Übereinstimmung?
Nein.
Ist cool.
Nee, haben wir nicht.
Sehr fein. Bruce Lee ist mein persönlicher Platz 1, weil Bruce Lee eins der Spiele ist, die ich auch heute noch immer wieder spiele. Das ist ein Spiel, das kann man einfach einlegen und dann spielt man ganz einfach einmal ein bisschen. Meistens schafft man es dann eh durch, weil man schon so oft gespielt hat, aber das ist relativ wurscht. Das, also mir zumindest macht es immer noch Spaß. Mhm. Auch wenn das schon uralt ist, das Spiel ist 1984, das Spiel ist 40 Jahre alt.
Das ist erschreckend eigentlich, wie alt die ja alle sind, aber ja, normal. Ne? Aber das ist ja schön, das ist ja ähnlich dann, wie ich es bei Batman so empfunden habe, wie du sagst. Ne? Man kann halt immer wieder spielen, trotzdem. Und auch wenn man es auswendig kann, es macht irgendwo immer noch Spaß.
Genau so ist es. Und damals habe ich es auch im Koop gespielt. Es gibt ja den, einer spielt den Bruce Lee, ein anderer spielt den Grünen, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der boxen kann und schreien und Sprungtritte verteilen. Der Bruce Lee kann boxen und Sprungtritte verteilen und sich ganz flach auf den Boden legen. Keine Ahnung, warum er sich dann gleich am Boden wirft, aber der macht das halt. Und entweder spielt man das halt gegeneinander, so wie es sein sollte. Sonst spielt der Computer eben den Grünen und den Ninja, dem Bruce Lee ein paar in die Goschen hauen wollen. Ansonsten macht das halt der zweite Spieler. Yamo heißt er. Ich habe es nachschlagen müssen. Es tut mir wahnsinnig leid. Allerdings kann der Yamo auch, es gibt da Friendly Fire, den Ninja treffen. Und wenn Spieler 2 den Yamo spielt, kann er natürlich auch für Bruce Lee kämpfen. Das Spielprinzip ist eigentlich einfach. Man muss diese Laternen sammeln, die fröhlich von der Decke hängen. Beziehungsweise etwas später sind das Fackeln. Ich will mir doch, das sind dann Telefone, die irgendwie an der Wand hängen, aber das passt da irgendwie nicht ganz in die Zeit. Ein Plattformer. Einfach nur die Sachen einsammeln. Irgendwann geht dann eine Tor auf, da kommt man dann in den Keller, weil man muss in den Palast rein. Das kann man aber nur unter Keller machen. Um dann den oberbösen Bösewicht zu besiegen, der
besiegen.
Der Kampf ist ähnlich spektakulär wie bei Diana Sisters, der Endkampf.
Genau.
Der hat nämlich, ich weiß nicht warum, also man muss sich das so vorstellen, das ist ein böser Zauberer, der ungefähr 4-mal so hoch ist wie Bruce Lee, der nimmt die Hälfte vom Bildschirm ein und schießt so komische Blitze, hat aber, warum auch immer, einen Selbstzerstörungsknopf. Also wenn man da rankommt, dann ist alles in die Luft gesprengt und der Bruce Lee hüpft und freut sich. Und wenn man weiß, wie das funktioniert, ist es ganz einfach. Und zwar, man kommt in den Level und bleibt nicht einfach stehen, sondern man läuft schnurstracks rüber, dann wird man nicht getroffen und der Endkampf ist auch schon vorbei. Das Spiel beginnt dann wieder von neu und wird dann etwas schwerer. Theoretisch. Ja, hat aber auch einen zweiten Zwei-Spieler-Modus. Man kann das entweder gleichzeitig spielen oder nacheinander alternierend, wie es so schön heißt. Deswegen müssen wir auch unbedingt im Discord einmal eine Highscore-Challenge mit Bruce Lee machen.
Oh, ja, das können wir machen. Das dauert auch, glaube ich, dann aber eine Weile, ne? Wenn man das gut kann, spielst du da ja auch halbe, dreiviertel Stunde oder so, kann es sein?
Nein, wenn man es gut kann, also ist man in einer Viertelstunde maximal durch.
Echt, ging das so schnell?
Ja, ja. Das Spiel hat nicht viele Level. Also, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, meine lieben Zuhörer, kommt in den Discord. discord.diespilosophen.at. Da gibt's eine Highscore-Challenge jeden Monat. Und diesen Monat ist Boulder Dash dran. discord.diespilosophen.at. Und Bruce Lee, meine persönliche Numero Uno. Und wie schaut's bei dir aus, Micha? Ich habe da einen Verdacht.
Ja, bei mir ist es ja eigentlich, also wer ab und zu mal Podcasts mit mir gehört hat oder wer auch hier schon mal reingehört hat, der weiß eigentlich, was jetzt kommt. Wird keine große Überraschung sein. Es ist die dunkle Dimension.
Sacre bleu!
Nein, doch!
Und ich erwähne es ja fast in jeder Folge. Ich erwähne es jetzt nochmal. Ein absoluter Ultima-Klon, ein deutscher Ultima-Klon. Ich liebe das Spiel, ich habe das Original immer noch. Auch das hatte ich vor ein paar Jahren mal wieder nachgeholt auf dem C64 Maxi. Das werde ich mit Sicherheit auch noch zu Lebzeiten ein paar Mal nachholen, weil ich mich einfach immer noch in diese Welt verlieren kann. Und da macht halt auch die Haptik von der Anleitung und so ganz viel aus, weil gerade weil ich das Originalbüchlein noch da habe, die Zeichnungen, die drin sind, es ist das Gesamtpaket, ne? Macht es einfach komplett aus. Und du sagst es eben schon so schön, Chris, hier Pirates, Open World und so. Und dieses Open World-Gefühl, das hatte man halt bei Dunkle Dimension auch schon extrem, weil es halt gefühlt eine riesige Map war mit einer Wüste, mit einer Sumpflandschaft, mit Ozean, ne? Mit Waldgebiet. Man musste halt Städte finden. Es gab diese Zirkel, ne? Weißer, schwarzer Zirkel, wo man Magie jeweils gelernt hat. Man musste Ingredienzien für die Zaubersprüche halt beschaffen, weil die konnte man dann nicht einfach so wirken. Man musste sich an einer Stelle im Spiel entscheiden. Wie gesagt, verrät man halt den Standort hier von dieser verbotenen Stadt oder nicht? Naja, konnte halt die Tochter vom König, also Prinzessin retten, die an den Lindwurm verfüttert werden sollte. Es gab das Vampirschloss hier, Graf Grolok, wo man musste dann mit diesem Eichendolch besiegen. Also das Spiel hatte so viel reingepackt, wirklich so unendlich viel reingepackt. Und das in Kombination, wie gesagt, mit der geilen Anleitung, die halt allein die Monster, ne, dieses Monstrum mit den Zeichnungen von den Monstern. Ich war ja saujung damals und ich konnte mir das im Kopf alles so gut vorstellen. Und es macht einfach Spaß. Es war vom Schwierigkeitsgrad her, was fand ich echt gut zu bewältigen. Man hat halt ewig dran gesessen. Am Schluss muss ich sagen, der war echt hart, also Endkampf und so, das war wirklich schon dann pervers unfair an manchen Stellen. Aber das Spiel an sich, ne, ist einfach grandios gewesen. Ach, ich könnte jetzt immer noch von schwärmen, aber Chris weiß, wovon ich rede. Weil, wie gesagt, ich weiß ja, bei Chris renne ich da auch offene Türen ein.
Ja, wir haben uns da ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Ich mochte ja Ultima an sich eigentlich auch. Und wir haben ja auch über die dunkle Dimension schon bei den Unvollendeten, glaube ich, gesprochen. Mhm. War das da oder?
Doch, ich glaube ja. Ich glaube ja, weil ich hatte das ja dann auch erst wirklich gelöst, als ich das einmal auf dem Emulator irgendwann dann Jahre später nachgeholt habe.
Genau. Also es ist wirklich ein schönes Spiel, wenn man Rollenspiele mag. Dauert halt eine ganze Weile, aber ich habe da auch viel Spaß mit gehabt. Ich kann mich da noch gerade daran erinnern, dass da so teilweise auch ein paar ganz, ganz süße Gags irgendwie da eingebaut waren.
Die Piepshow.
Ja, genau, da gab es eine Piepshow oder da war auch dieser Feuerteufel, der irgendwann auch seine Festung verlassen hat und den konnte man dann in irgendeiner Stadt treffen. Und dann war es ja so wie bei Ultima, es gab immer so ein paar Dinge, die man jeden fragen konnte. Also Name, Beruf, Gesundheit oder so. Und wenn du den gefragt hast, wie es ihm geht, dann hat er nur gesagt, mir ist kalt. Und und ich musste da so lachen, weil der halt dann gerade nicht da an seiner Feuerfestung eben war. Das fand ich echt total nett am Rande.
Ja, da waren viele, viele kleine Anspielungen und so dabei. Ne? Das ist auch ganz banale Sachen, wo man Stärke trainieren konnte. Der Typ, der hieß Arnold.
Der hieß Arnold, genau. Und der Kanzler, der hieß, glaube ich, Helmut oder so, ne? Wegen Helmut Kohl.
Ich glaube, das muss ich mir unbedingt einmal anschauen, das Spiel.
Ah, oh, es ist voll dieses, also es ist halt sehr textlastig, ne? Ich weiß
noch. Ja, so viel Text passt auf einen C64-Bildschirm nicht drauf. Das Cover schaut aus wie aus einem Kinderbuch.
Ja, aber auch das, ne? Auch das Cover, ne? Sogar das hat eigentlich schon so, das hat so die eigene Magie gehabt, ne? Witzigerweise, kleiner Exkurs, ich verbinde das Spiel immer noch so ein bisschen mit der Zeichentrickserie Sindbad. Wenn ich ganz klein war, hatte ich dort meistens mittags nach der Schule, ne, an C64 gesessen, das gespielt. Und dann lief damals ja auch immer auf Tele 5 und so, hat ein oder andere Comic und so. Und ich weiß noch, ganz oft lief da gerade Sindbad, während ich das gespielt habe. Deshalb ist das in meinem Kopf so ein bisschen verbunden miteinander.
Ja, das passiert oft, dass man da diese Brücken bildet. Das, was ich übrigens witzig finde bei die dunkle Dimension, am Cover ist ein zweiköpfiger Drache. Das Titelbild, das ist ein einköpfiger Drache und da sieht man auch diese Dame angekettet und dann sehe ich einen Screenshot, einen dreiköpfigen Affen.
Genau, da ist er drei Köpfe.
Der Riesenlindwurm.
Drachenaffen. Ach Gott, das ist Videospiel geschädigt, ja? Dreiköpfig verbinde ich immer sofort mit einem Affen.
Natürlich. Genau. Aber auch, ja, auch der Riesenlindwurm, das war von der Grafik her dann, das war auch dann schon, boah, sieht das geil aus. Und ich habe auch irgendwo noch die selbst gezeichnete Karte, weil es gab ja Versionen, da war eine Karte dabei. Die war bei mir aber damals nicht dabei. Ich weiß, dass damals, man konnte sich die bestellen irgendwie gegen Porto oder so. Mein Cousin hat dann eine Karte halt selber gemalt. Die hatte ich mir dann kopiert, habe mir die dann noch bunt gemacht. Und irgendwo habe ich die auf dem heimischen Speicher auch noch liegen bis heute. Wie gesagt, auch die Originaldisketten, die liegen hier gerade Luftlinie 5 Meter von mir entfernt.
Ja, ein tolles Spiel. Und wir hatten ja auch mal gesagt, heute wirklich, wenn man es als Original haben will, echt schwer zu kriegen, leider. Aber gibt ja auch andere Möglichkeiten.
Pass auf, machen wir uns was auf. Ihr wollt jetzt ja sowieso mal eine Folge machen über das Spiel. Ja? Und bis wir das machen, werde ich es nachholen und dann kann man super vergleichen. Ihr Nostalgiker mit einer verklärten Fantasien, weil ihr das damals gespielt habt.
Da ist nichts verklärt.
Und ich sagte erst damals... Mhm. das damals nicht gespielt hat und jetzt nachholt.
Ja, das können wir wirklich gerne mal machen. Ich habe das vor ein paar Jahren auch nochmal gespielt und da habe ich sogar so ein kleines Tagebuch geführt, was sich bei dem Spiel aber auch wirklich empfiehlt, weil so ein Questlog oder sowas gibt's halt auch alles nicht. Und du musst dir schon viel merken, musst dir auch viel aufschreiben.
Ich kann das Ding noch fast komplett auswendig. Ne? Ich kann dir jetzt noch sagen, wo die Zauberschwinge liegt.
Das wüsste ich alles nicht mehr. Aber man kann es ja auch mit Lösung spielen. Also das findet man ja heute im Internet alles ganz einfach. Aber können wir wirklich mal im Detail drüber reden, wenn du da Lust drauf hast. Kannst ja mal reinspielen, mal gucken, ob es dir gefällt oder ob du denkst, oh Gott, bloß nicht. Ich weiß schon, warum ich nie ein Ultima gespielt habe.
Das kann natürlich auch sein.
Gut, mein Platz 1. Poldi ist heute Meister der Überleitung, auch wenn er es jetzt natürlich gar nicht weiß. Du hast ja gerade den dreiköpfigen Affen angesprochen und da denkt man natürlich alle an Lucasfilm Games und das ist auch der Hersteller meines ersten Platzes. Und zwar habe ich mich für Maniac Mansion entschieden.
Gute Wahl. War ich auch lang am Überlegen, es in die Top 3 reinzuholen.
Ja, ich habe überlegt, Maniac Mansion oder Zack McCracken, kann man drüber diskutieren. Ich finde, glaube ich, Maniac Mansion sogar noch ein bisschen besser, einfach weil es für mich das erste Lucasfilm-Game war, das ich gespielt habe. Und das war halt so bahnbrechend. Also vorher Text-Adventure, damit konnte man mich eigentlich jagen. Gut, als Kind englische Text-Adventure, dazu war ich einfach zu faul, hatte ich keine Lust, mich da irgendwie reinzuarbeiten. Deutsche Text-Adventure gab es auch ein paar, aber nicht so wahnsinnig viele. Und ich hatte da ja eigentlich nicht so oft die Geduld, mich da irgendwie durchzufuchsen. Und Maniac Mansion war ja dann halt einfach geil. Die Steuerung mit den Verben, die unten angezeigt werden, mit dem Joystick. Das war alles so viel komfortabler, als den ganzen Mist einzutippen. Und dann ist ja auch die ganze Story irgendwie nett, alles schräg und lustig gemacht. Also ich habe heute nur Spiele, die man eigentlich nicht vorstellen muss. Das gilt bei Maniac Mansion natürlich auch. Aber mal so ganz grob gesagt, worum geht's in dem Spiel? Es geht letztlich ja darum, dass die Freundin von Dave, von einem der Hauptprotagonisten in dem Spiel, die ist entführt worden. Sandy heißt die. Und die ist halt in dem Maniac Mansion. Da wird sie gefangen genommen von Dr. Fred, der ein verrückter Wissenschaftler geworden ist unter dem Einfluss von einem Meteor. Von einem schleimigen Meteor. Und der will da Experimente mit der Sandy machen und wir ziehen also los, um sie zu retten. Und wir haben einmal den Dave, den Freund von der Sandy, dann können wir noch zwei weitere Personen auswählen. Das sind verschiedene Jugendliche und das war ja schon total cool. Die haben ja alle verschiedene Stärken gehabt. Da war halt einer dabei, der konnte Musik machen, einer war ein Fotograf, der kann dann halt später im Spiel irgendwelche Fotofilme entwickeln und dadurch hat sich der Lösungsweg auch jedes Mal ein bisschen unterschieden. Das hat den Wiederspielwert halt erhöht. Man konnte mit den verschiedensten Kombinationen von den Kindern, die man mitgenommen hat, auch halt gewinnen. Und im Großen und Ganzen waren die Rätsel natürlich gleich, aber es gab immer mal so ein paar verschiedene Abzweige und auch verschiedene Enden. Das fand ich damals auch stark. Ich glaube, das habe ich früher nicht wirklich gewusst. Ich war irgendwann froh, als ich es einmal durch hatte, aber wenn man es dann später nochmal gespielt hat und ein bisschen gelesen hat, dann hat man das ja auch alles mitbekommen, dass es da also wirklich eine ganze Menge verschiedene Enden gibt, je nachdem, wie man da das Spiel auflöst. Ja, und die ganzen Charaktere, die sind doch einfach so herrlich. Dr. Fred, dieser verrückte Arzt da unten, das grüne Tentakel, was da eingeführt wurde durch das Spiel und ja dann mit Day of the Tentacle noch ein bisschen mehr in die Hauptrolle getreten ist oder das Purpur-Tentakel dann jedenfalls. Also die Tentakel an sich, meine ich. Der verrückte Ed, der seinen Hamster-Tick hat. Und wissen wir ja auch, tu den Hamster nicht in die Mikrowelle, das ist böse. Die Krankenschwester Edna, mit der man eine gute Zeit haben kann, wie einem das Spiel dann ja auch wissen lässt. Das ist alles wirklich so herrlich. Und ja, der ganze Humor ist halt großartig. Das Spiel nimmt sich nicht wirklich ernst. Das ist nicht so staubtrocken wie Text-Adventure früher. Und wir haben halt, wir haben ewig gerätselt, um da weiterzukommen. Ja, die ganz berühmten Sachen, die kennen wir natürlich auch alle. Kettensäge und Benzin, wo ist das blöde Benzin? Ne? Das hat ja eigentlich die Spielergemeinde jahrelang beschäftigt und es gab immer wieder irgendwelche Gerüchte, dass man das dann doch irgendwo finden konnte.
Es gab viele Gerüchte.
So wie den Schlüssel für dieses eine Kästchen, wo das Skelett hängt. Da gibt's irgendein Kästchen, das man nicht aufbringt. Und den Schlüssel gibt's aber nicht.
Es gab da schon einige rote Heringe drin. Es gab ja auch die Treppe einen Raum, die defekt war, wo man ja dann auch nicht hoch konnte. Und es gab ja wie viele Gerüchte, was man angeblich konnte machen, was natürlich alles absoluter Schwarm war.
Ja, aber es ist lustig, wie sich sowas verbreitet hat.
Ja, ohne Internet, ne?
Weil in meiner Wahrnehmung damals war das quasi ein Film zum Spielen. Das war so für mich, ich dachte mal, Wahnsinn, das ist ja wie, als ob man jetzt einen richtigen Film quasi durchspielen würde.
Vielleicht mal zu begeistern war damals.
Ja, das war schon gut. Das war
wie unverdorben, sage ich jetzt mal, gerade am Anfang Maniac Mansion, da kommt diese ikonische Musik und dann kommt der Maniac Mansion Schriftzug. Langsam.
Ja.
Man sieht zuerst diese Blutflecken und dann die blutige Kettensäge, wie sie in den M drin steckt. Und ich habe mir gedacht, uag. Aber die Küche mit den Blutflecken, heute, gerade mal, dass du das nicht bei Winnie Pooh hast. Okay, heutzutage schon, stimmt, ich nehme es zurück, ja. Blood and Honey und so. Den gibt's jetzt auch mit Blut, aber ich glaube ohne Kettensäge. Wurscht, anderes Thema.
Ja, auf jeden Fall Megaspiel.
Was ich da für Angst gehabt habe teilweise, wie ich mich angeschissen habe ganz am Anfang.
Der Edna in der Küche wahrscheinlich.
Ja.
Ne? Ja, ja, genau. Da kann ich mich auch nochmal dran erinnern. Man kommt da in die Küche rein und dann sieht man ja auch, dann ist die Wand da so dreckig. Also da hängen ja die Messer an der Wand, also so ein Magnet, so ein Metallstreifen und darüber sieht man dann so rote Flecken an der Wand. Das sieht also alles blutig aus. Weiß gar nicht mehr, ob man es anklicken kann, ob man dann gesagt kriegt, dass das Ketchup ist oder so. Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht mehr sicher. Aber jedenfalls sieht das schon irgendwie ein bisschen spooky aus. Und dann geht man weiter nach rechts und dann steht da auf einmal die Edna am Kühlschrank. Und ja, ich glaube, also jeder, der das zum ersten Mal gespielt hat, hat sich von der auch erwischen lassen, weil das völlig unvermittelt kam. Man hat ja vorher irgendwie gedacht, man hat da ganz in Ruhe Zeit, kann alle Räume untersuchen, sich alles angucken. Und wenn man da halt einen Schritt zu weit geht in der Küche, dann stürmt die Edna ja direkt auf dich zu und dann ist einer von den Figuren schon im Kerker.
Ja, das hat irgendwie ein bisschen was von der Rocky Horror Picture Show, nur halt mit weniger Sex und ohne Kleidung verlieren.
Genau. Was aber auch, das fand ich ja auch ganz cool, das war ja auch gar nicht so schlimm, wenn man da eingesperrt wurde, ne? Das war noch kein Game Over. Wobei es in dem Spiel schon auch einige Möglichkeiten gibt zu sterben. Also so die goldenen Adventure-Gebote von Ron Gilbert, die galten damals dann wohl bei ihm selber scheinbar noch nicht. Er hat ja auch gesagt, dass man in einem Adventure nicht sterben sollte, dass es da keine Sackgassen geben sollte, aus denen man dann nicht mehr rauskommt. Das war hier noch ein bisschen anders. Aber es ist einfach toll. Und ich habe auch irgendwann später kam ja dann viel später Day of the Tentacle als quasi Maniac Mansion Teil 2. Und da gibt's ja dann auch so diese schöne Szene, dass man dann im Zimmer von dem Ed so einen uralten Computer hat, den man benutzen kann. Wenn man den einschaltet, dann kann man da das komplette Maniac Mansion drauf spielen. Mhm. Das kennt ihr bestimmt auch, ne? Das ist da das Spiel im Spiel halt so als Easter Egg eingebaut. Und das fand ich wunderschön.
Fun Fact, darum wollte ich damals Day of the Tentacle haben zu Weihnachten, weil ich wusste, dass man da Maniac Mansion 1 auch noch drauf spielen kann.
Ja, das wirkt. Das gab es auch bei einem Indiana Jones Spiel. Bei einem Indiana Jones Spiel für die Wii, da war auch das Adventure, Fate of the Atlantis, mit drin integriert. Aber da müsste ich jetzt echt nochmal überlegen und nachlesen, wie das funktioniert hat, wie man da rangekommen ist. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, das sind schöne Sachen. Ja, und klar, für Lucasfilm war das ja so der erste richtig krasse Hit. Und danach kamen ja noch ganz viele Spiele von denen. Also die haben ja die Adventure-Szene wirklich ewig dominiert mit ihren ganzen Spielen.
Ja, Zack McCracken, Loom.
Genau. Da gibt's ja so unglaublich viel und ja, ich glaube, das ist eine würdige Nummer 1 auf jeden Fall.
Ich bin erstaunt, wir hatten echt nur ein einziges Spiel, das war Pirates, das wir doppelt hatten und sonst Nix.
Und bei Pirates habe ich sogar am wenigsten damit gerechnet. Ich habe gedacht, Maniac Mansion und auch Joanna Sisters, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das einer von euch auch hat. Ja, interessant.
Na, soll ich noch zum Abschluss ein paar nur so Spiele einwerfen, die es leider nicht ganz geschafft haben?
Hm? Ja, werf mal rein.
Bevor wir auch noch Haue kriegen, dass zum Beispiel niemand von uns Hero erwähnt hat.
Hero ist bei mir einfach auf dem Atari 2600 veranlagt. Ne? Das ist für mich halt das Hero schlechthin. Ich weiß, es sieht auf dem C64 ein bisschen schöner aus und so, aber nee, Hero ist für mich, das muss die 2600er Version sein. Da kommt nichts ran.
Micha, gleiche Begründung bei mir, weil mag ich auch auf dem C64, aber das Ding holt alles raus aus dem Atari, was da irgendwie geht, und deswegen ist das das wäre eins meiner Top 3 Atari-Spiele. Definitiv, ja, genau.
Definitiv. Ja, definitiv. Das im Dunkeln damals, großer Röhrenbildschirm. Ich und mein Bruder dann im Dunkeln im Zimmer gespielt, und das war so catchy alles. Mega.
Was ich auch auf der Liste stehen habe, und der Name ist schon gefallen.
Turrican.
Nein, Microprose Soccer.
Ah, ja.
Habe ich auch drauf stehen. Ich habe da auch Zack McCracken. Maniac Mansion steht da gar nicht drauf. Zack McCracken ist halt größer als Maniac Mansion.
Fand Zack McCracken eigentlich eine Tour cooler.
Ja, auch die Zeitung, die dabei war. Ich hatte sie kopiert, aber ich hatte sie. Es ist ja wirklich spitze, dieses Boulevardblatt mit diesen haarsträubenden Sachen, die da drinnen stehen, die aber auch im Spiel vorkommen. Das hilft einem ja beim Spiel weiter. Das zweiköpfige Eichhörnchen in Seattle. Oder die Sache mit dem Flugzeug. Mit den Ei, der Spüle und so weiter.
Was mich da so angesprochen hat, war, mein Bruder war damals ein unheimlich großer Erich von Däniken-Fan und hatte so ziemlich jedes Buch von dem daheim. Also die ganze Präastronautik-Geschichte und so, alles zehnmal durch. Ne? Und da waren ja so viele Anspielungen drin, ne? Vom Mars-Gesicht, von den Anschlüsseln, von Pyramiden und hin und her. Das war auch nochmal mit ein Grund, warum das bei mir so gut angekommen ist. Das Einzige, was ich blöd fand, man konnte sich da tierisch verhauen, ne? Und also das mit hatte Flügen, wesentlich mehr, allgemein auch wesentlich mehr Enden. Ich weiß noch, die Brotkrumen, wenn du die Brotkrumen dann aus Versehen abgespült hast oder so, keine Chance, konntest du ja nicht mehr beenden. Oder ich hatte mich damals mal verhauen mit der Kreditkarte, die war dann irgendwie leer. Warst du pleite,
ne?
Ja. Ne? Genau, so, dann gab's halt noch die andere Kreditkarte irgendwie, glaube ich, bei Sandy oder wie sie hieß dann, unterm Schreibtisch, unter der Abdeckung. Man ist aber nicht mehr hingekommen, Ende Gelände, ging nicht mehr weiter. Und da gab es noch 2, 3 so Dinger. Und das fand ich halt sehr frustrierend, weil man dann wieder komplett von vorne oder ganz weit vorne musste anfangen.
Das mit den Brotkrumen ist extrem bitter, weil die Brotkrumen, die bekommt man am Anfang.
Genau.
Und die braucht man erst viel später.
Ja, da kannst du komplett neu starten, ne?
Man kommt erst nach langer Zeit drauf. Scheiße. Die hätte ich vielleicht brauchen können.
Aber das war auch für ein C64 unheimlich groß damals, ne? Weil ja so viele Schauplätze waren auch.
Und die Musik, die Titelmusik, phänomenal. Also finde ich sogar besser als von Maniac Mansion.
Bei Maniac Mansion fand ich so ein bisschen die Atmosphäre ein bisschen schöner. Gerade so am Anfang dieses Grillenzirpen und so draußen vor.
Vor genau 20 Jahren. Ja, bei Zack McCracken, es ist ja, das hat ja auch seinen fiesen Kopierschutz. Hatte Maniac Mansion übrigens auch. Weil, kennt ihr den Kopierschutz von Zack McCracken, die Codeabfrage?
Ja, klar. Ja. Das war ja immer am Flughafen.
Genau, so ist es. Genau. Im Original war das ja auf dunkelbraunem Papier gedruckt, damit man es eben ja nicht kopieren kann. Maniac Mansion hatte auch seine Codeabfrage. Und zwar...
Jetzt muss ich mal gerade einhaken, aber das war, glaube ich, nicht bei jeder Version, weil ich hatte das Original auf dem C64, die Verpackung habe ich sogar auch noch oben liegen. Ui. Aber ich glaube, auf dem C64 hatte ich keine Codeabfrage. Und ich weiß, später auf dem Amiga, da war ich nämlich ganz verwundert. Da war nämlich, glaube ich, eine Tür im ersten Stock, die irgendwie codegesichert war. Und
genau, gleich immer die Stufen raufkommt.
Richtig. Und das hatte, und da bin ich mir ganz sicher, meine C64-Version aber nicht gehabt.
Das kann schon sein, dass das nicht alle Versionen hatten. Meine Version hatte das auch nicht, aber das habe ich mir gedacht, das hat vielleicht andere Gründe. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist ja auch wirklich fies, diese Abfrage, aber puh. Und bei Zack McCracken, ist man, wenn man den falschen Code eingegeben hat oder zu oft den falschen Code, ins Gefängnis gekommen. Dort kommt man ins Gefängnis und bekommt nachher einen Vortrag, wie böse das nicht ist, wenn man Raubkopien anfertigt. Von dem Polizisten oder was das auch immer ist, der davor ist.
Ja, schöner Gag.
Ja, zwei Sachen. Und da bin ich schon wieder ruhig. Habe ich da noch? Und jetzt kommen zwei Rennspiele. Mhm. Ratet einmal. Auf eins kommt es sicher.
Test Drive.
Buggy Boy.
Buggy Boy war es nicht. Test Drive ist drauf. Test Drive war, ich habe es einfach urcool gefunden, Autofahren am C64. Und das ist so realistisch. Das, was wirklich cool war, was mich so beeindruckt hat, und da waren wir halt genügsam, du suchst das Auto aus. Mhm. Das Fenster geht langsam runter, du siehst den Fahrer, der macht mir den noch so, du siehst dann halt am Mund, sein Yeah macht, sich zurücklehnt und dann losfahrt. Das war so cool. Also da war man auch sehr leicht zu beeindrucken und das Ruckelgut, das war auch vollkommen wurscht. Ich weiß, ich habe sicher nicht weit geschafft damals, weil es mir wurscht war. Ich bin halt einfach gefahren, maximal bis zur ersten Tankstelle oder so.
Das war wirklich ein schönes Spiel, wobei ich das auch vor ein paar Monaten oder so mal wieder gespielt habe nach langer Zeit und gedacht habe, naja, so optisch, so wahnsinnig viel macht's dann irgendwie doch nicht her. Ne? Man hat da diesen Berg auf der einen Seite, dann so eine Straße und das war's eigentlich. Aber also bei Test Drive 1, aber ich fand's auch ganz toll.
Das Cockpit, das hat viel raus.
Das ist wirklich schlecht gealtert.
Ja,
das ist unglaublich schlecht gealtert, weil die Grafik ist nicht gut. Auch für C64-Verhältnisse ist sie nicht gut. Und dafür, dass die Grafik so schlecht ist, ist es auch eine extreme Ruckelpartie.
Das ist richtig.
Also, boah, das hat das zweite Rennspiel besser gemacht. Und zwar ist es ein Fun Racer. Und zwar ist es Stunt Car Racer.
Ah, ja, das ist auch schön. Das kenne ich auch.
Kann man auch vom Amiga kennen.
Genau, ich habe es auf dem Amiga gespielt.
Ja, ich wäre mir jetzt auch gar nicht bewusst gewesen, dass das um C64 auch schon gab.
Ja, und es war sehr beeindruckend grafisch, weil du hast ja diesen Motorblock vorne und die Flammen rauskommen. Oder wenn man über die Kante schlittert und dann abstürzt von der Strecke, diese Funken, die da sprühen. Weil du fährst ja, ich weiß ja gar nicht, was für eine komische Strecke das sein soll, du fährst eine erhöhte Straße, die keine Banden hat und es gibt auch nur diese Straße, man wird mit dem Kran draufgehievt. Aber das hat es viel besser gemacht, war natürlich auch aus heutiger Sicht extrem ruckelig, aber es war spielbar. Es war auch ein feines Spiel. Also ich habe eben die Spiele ausgewählt, die ich entweder jetzt noch gut finde oder die aus irgendwelchen Gründen Eindruck hinterlassen haben. Also Stroker habe ich jetzt nicht draufgesetzt, auch wenn das irgendwie Eindruck hinterlassen hat.
Hat einen Eindruck hinterlassen.
Ja, schon. Hat es aber nicht einmal auf die Liste geschafft.
Trip Poker habe ich auch nicht drauf. Also das hat es wirklich nicht verdient, auf die Top 3 zu kommen.
Wobei Artworks Trip Poker, ich konnte nicht pokern damals, habe es aber trotzdem irgendwie geschafft.
Ja, wenn man lange genug versucht hat, dann hat man es irgendwie doch hingekriegt oder so.
Ja, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele Spiele, die man halt noch kennt. Die ganzen Summer Games, Winter Games auf jeden Fall,
ja, top. Das waren auch ganz tolle Dinger.
Genau, das vor allem dann in der Gruppe halt, mit mehreren Leuten zusammen oder so. Da konnte sich das ja erst richtig entfalten.
Ja.
Oder Ghost and Goblins ist auch sowas, glaube ich, lief bei mir auch recht häufig drin. Ja, man muss halt, wie gesagt, irgendwo Abstriche machen, beziehungsweise schauen und
total
dann auswählen.
Ghost and Goblins, so eine schöne Musik, aber besonders am C64.
Bockschwer.
Extrem schwer, die Musik einfach Hammer.
Ja, das war richtig gut.
Ganz, weil es zur Musik passt, noch einwerfen. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Kennt jemand von euch Nemesis the Warlock?
Ja, doch, das kenne ich.
Es ist eigentlich ein komplett stumpfsinniges Spiel. Das ist ja ein Spiel zu einem Comic. Irgendwo ist mir dieser komische Typ mit dem Dreieckskopf oder was auch immer, habe ich erst später rausgefunden, dass das ein Dreieckskopf ist. Ich habe mir gedacht, der hat eine Waffe auf der Schulter. Und du musst ja eigentlich nur diese Typen umbringen, die nach der Reihe kommen. Und wenn man genug davon erledigt hat, es ist ja auch nur ein Bildschirm, ein Level, dann kommt man ins nächste Level. Waffe, da hat mich auch damals beeindruckt. Weil die Leichen aufplatzen können und da kommt dieser komische Geist raus und die haben sich auch gestapelt, die Leichen, auf die dabei herumkrabbeln können. Aber auch die Musik. Nemesis the Warlock hat eine der besten Musiktracks am C64. Also wenn wir fertig sind, damit aufnehmen, hört euch das noch einmal an. Wirklich sehr, sehr schöner Soundtrack ist gut, es ist nur ein Stück.
Also da muss ich nochmal reinhören, den habe ich jetzt auch gerade gar nicht im Kopf, ja, ehrlich gesagt. Ich auch. Aber ich wollte auch nochmal ganz kurz was erwähnen, dann wäre ich aber auch durch. Und zwar, ich habe auch überlegt, was kann man halt noch so reinnehmen und was nicht. Und ein paar Spiele haben es bei mir halt auch nicht geschafft. Hero zum Beispiel wegen dem Atari 2600. Turrican war auch so eine Geschichte. Turrican 1 und 2 sind auch unfassbar gute Spiele auf dem C64. Aber die habe ich persönlich auf dem Amiga gespielt und da kennengelernt. Ja, und deswegen ist das bei mir halt einfach genau wie bei Hero, beim Atari. Das ist für mich ein super Amiga-Titel. Der holt auf dem C64 auch alles Mögliche raus, aber verbinde ich persönlich einfach mit einer anderen Plattform. Deswegen habe ich es hier nicht drauf gehabt. Und dann wollte ich nochmal ganz kurz, ich habe ein paar Freunde gefragt gestern, was eigentlich deren Top-3-Spiele sind. Und da habe ich jetzt gerade mal reingeguckt, was die mir so geantwortet haben. Das wollte ich einfach nur mal kurz nennen. Es ist ein Freund von mir, der auch im Internet Turrican heißt. Den kennst du, Poldi, ja auch aus deinen Rätseln. Der hat auf Platz 1, Überraschung, Turrican 2. Auf dem zweiten Platz Erben der Krone, Krieg um die Krone 2. Ein Strategiespiel. Und auf Platz 3 Katakis. Katakis, auch ein schönes Teil. Aber so diese Shooter, die waren, also mochte ich halt auch, waren aber bei mir jetzt nie so, dass ich die ganz nach oben irgendwie sortiert hätte. Aber ist auch echt cool. Dann hat ein anderer Freund von mir, der hatte noch geantwortet, der Chris, das ist der, der mir die Microprose Soccer Kassette geschenkt hat. Der hat auf Platz 1 Microprose Soccer und auf Platz 2, da habe ich auch lange überlegt, Ghostbusters, ist auch ein ganz tolles Spiel von David Crane. Und auf dem dritten Platz dann World Games. World Games, ja, hast du eben mich ja auch gesagt, so diese Summer Games, Winter Games, diese ganzen Serien, Game, ja. Unglaublich tolle Spiele im Multiplayer-Modus, ne? Und dann habe ich hier last not least noch von einem Dritten aus unserer Gruppe, von dem Lord Khan, der hat Vermeer auf Platz 1, da habe ich gestaunt, fand ich auch interessant, mal ein ganz anderes Genre, mochte ich auch, diese ganzen Wirtschaftssimulationen. Mhm. Auf 2 Decathlon, noch ein wunderschönes Multiplayer-Spiel, ein Joystick-Killer,
ja.
Joystick-Killer Nummer 1. Und auf dem dritten Platz hat er auch Ghostbusters gehabt.
He slimed me.
Ja, genau, auch die ganze Sprachausgabe, alles. Und ach gut, da müssen wir mal separat, glaube ich, drüber reden, sonst dauert es zu lang. Das ist ja auch ein sehr, sehr geiles Spiel.
Spiele mit Sprachausgabe. C64er Spiele mit Sprachausgabe. Da gibt's zwar nicht gar so viele, aber über die, wir können über ein Spiel so lange schon reden, aber kann man sicher Folge füllen. Ist mich auch ziemlich interessant, manches, warum manches irgendwie so ist.
Stay a while, stay forever.
Also für die Leute, die jetzt noch da sind und noch nicht abgeschalten haben, zwei Sachen ganz wichtig. Punkt Nummer 1. Die Spielosophen sind jetzt auch im Internet, wollte ich jetzt sagen.
Ach Gott. In diesem Internet.
Nicht mehr auf Kassette.
Wir sind im Internet. Überraschung. Nein, wir sind auf Instagram. Die.spielosophen, da findet man uns. Da gibt's Schnipsel aus den Folgen, da gibt's natürlich auch immer die Posts, wenn es neue Folgen gibt. Und dazwischen werde ich auch noch ein paar Sachen einstreuen, die möglicherweise interessant sein könnten, für manche nicht. Einfach reinschauen, einfach folgen und ganz wichtig, die Sachen liken und interagieren, weil umso mehr Leute das machen, umso mehr Leuten wird das gezeigt. Und so werden wir irgendwann einmal der größte Retro-Gaming-Podcast, der aus 3 Personen besteht, wovon einer Österreicher ist. Das werden wir sicher mal werden.
Und das ist unsere Kategorie, das ist super.
Genau. Und Punkt Nummer 2 habe ich jetzt vergessen. Nein, da habe ich es wieder. Wenn ihr auf Spotify hört, da gibt es ja diese wunderschöne Funktion Kommentar verfassen. Da würde mich, uns, wem auch immer interessieren, was sind eure Top 3 bzw. euer Lieblings-C64-Spiel? Bin gespannt, ob jemand was reinschreibt und wenn ja, was das denn ist, weil möglicherweise können wir uns da so einen Schummelzettel zusammenstellen über Spiele, die wir in den zukünftigen Folgen besprechen. Entweder auf Spotify in die Kommentare oder auf der Homepage diespielosophen.at, dass ich es noch rausbringe. Da kann man auch kommentieren.
Ja, das wäre super. Das wollte ich auch noch sagen. Das würde mich auch mal interessieren, wer jetzt gehört hat. Was sind eure Lieblingsspiele? Wir haben ja wirklich auch viele ausgelassen. Über Elite könnte man auch noch reden. War bei mir auch ein Amiga-Titel. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und über wahrscheinlich Dutzende andere auch. Ja. Und ja, haut einfach mal raus, was so eure Lieblinge waren. Und was mich auch interessieren würde, wenn euch oder ob euch die Folge gefallen hat und ob ihr vielleicht auch Lust hättet, sowas mal für andere Systeme zu hören. Was sind vielleicht unsere Lieblingsspiele auf dem Atari oder, keine Ahnung, auf dem Gameboy, was auch immer. Falls ihr da Spaß dran habt, lasst es uns einfach mal wissen. Dann überlegen wir mal, ob wir damit was anfangen können.
So ist es, weil was man möglicherweise schon rausgehört hat, reden können wir viel und uns macht es auch Spaß zu reden über alte Spiele, über welche ist uns fast wurscht. Und noch mehr Spaß macht es uns natürlich, weil wir wissen, das, was wir machen, macht euch auch Spaß. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, nur raus damit.
Ja, dann haben wir es mal wieder.
Ja, ich glaube, das war eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
Möglich. So. Sagen wir einfach ja.
Wunderbar.
Ja. Ja, dann auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an euch für die schöne Runde. Herzlichen Dank an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben und sich unser Geschwafel angehört haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage bis bald in der nächsten Folge. Ciao.
Ciao.
Baba.